Wir haben auch Schlimmeres gesehen, dass mit der Angst, die verbreitet wird, über den Klimawandel Politik getrieben wird. Und dass bestimmte ideologische Ziele oder gesellschaftspolitische Ziele, würde ich mal vorsichtig sagen, durchgesetzt werden können, weil man damit eher es bei den Menschen erreicht, wenn man ihnen Angst eingetrichtert hat.
Aber es ist eben in den Medien so, der Anpassungsdruck in den letzten Jahren ist deutlich größer als früher, weil ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so gekommen. Und also bei Kernkraft, ich weiß auch unglaublich, also wenn man irgendwie beim Spiegel nur sagte, irgendwie Kernkraft, Moment, wir können doch nicht aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig aussteigen, wie soll das denn gehen? Dann war das so eine Art rechtsradikale Aussage, so wurde das gewertet, ne? Und es geht um die Energieversorgung dieses Landes. Und es ist aber sind Kulturkampfthemen in Deutschland geworden. Ne? Also Klima und Energie sind Kulturkampfthemen geworden, wo Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, wahnsinnig emotional werden.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Fritz Fahrenholt und Axel Bojanowski. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke.
Ich stelle Sie beiden kurz vor. Axel Bojanowski, Sie sind Diplomgeologe und Buchautor und seit 97 als Wissenschaftsjournalist tätig. Seit August 2020 Chefreporter Wissenschaft bei Die Welt. Sie haben ein Buch mit dem Titel, was Sie schon immer über das Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten, veröffentlicht. Fand ich sehr einladend, weil ich hatte den Eindruck, es gibt einige Fragen, die darf man nicht stellen bei Klima. Aber jetzt ist sozusagen alles erlaubt. Freut mich. Dann noch Fritz Fahrenholt, Sie sind Chemiker, Buchautor und von 1991 bis 97 Umweltsenator hier in Hamburg. 1999 wurden Sie zum Honorarprofessor im Fachbereich Chemie der Universität Hamburg ernannt. 2008 bis 12 waren Sie Vorstandsvorsitzender der RWE Energie GmbH. Es soll heute um ein großes Thema gehen und in der Vorrecherche habe ich auch gemerkt, es ist komplex. Es geht um den Klimawandel. Und der Klimawandel, in meiner Wahrnehmung, wird im Prinzip täglich als Bedrohung dargestellt. Dabei lässt sich auch in der Sprache meiner Meinung nach eine Eskalation bemerken. Aktuell sind wir laut dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, im Zeitalter des globalen Kochens angelangt, Global Boiling. Außerdem, mein Eindruck, jedes auch Wetterereignis wird sofort in Bezug zum Klimawandel gesetzt. Und ich mag mit Ihnen ein paar Grundlagen, was die Bedrohungslage angeht, besprechen, aber auch welche Maßnahmen darauf folgen. Und würde gern mit Ihnen anfangen, Herr Bojanowski, um mal so grundlegend zu fragen, befinden wir uns auf die gesamte Geschichte der Erde gesehen, die wir nachverfolgen können, aufgrund der wissenschaftlichen Methoden, die uns möglich sind, gerade in extrem warmen Zeiten oder in eher kühleren Zeiten oder in gemäßigten Zeiten? Wo stehen wir, wenn wir die ganze Erdentwicklung ansehen gerade?
Also ich möchte vorweg sagen, ich bin Journalist, kein Wissenschaftler. Ne? Ich ordne das so ein als Rezipient der Wissenschaft und versuche sozusagen die Wissenschaft, den Stand der Wissenschaft im besten, nach bestem Wissen wiederzugeben. Und die Frage nach dem, wo wir stehen in erdgeschichtlicher Hinsicht, ist für die Frage des anthropogenen Klimawandels nicht wirklich relevant. Also es ist eigentlich nicht entscheidend, ob es jetzt in der Kreidezeit deutlich wärmer war als heute, was der Fall war, oder die meiste Zeit der Erdgeschichte wärmer war als heute. Das ist nicht relevant, um das Problem zu verstehen. Also das Klimaproblem kann man nicht verstehen, indem man auf die Erdgeschichte guckt, sondern es geht um die Veränderungen in den letzten Jahrhunderten und die prognostizierte Veränderung für die nächsten Jahrhunderte. Weil das ist letztlich das, was die Zivilisation dann aushalten muss, diese Veränderung. Und die Zivilisation der Menschheit, die ist eben gebaut worden im Holozän, einem Klima, das im ja plus minus ein Grad, 1,5 Grad so sich entwickelt hat. Und jetzt ist die Frage, was jetzt kommt in den nächsten 100, 200 Jahren oder 100 Jahren, fällt das vollkommen aus dem Rahmen dessen, was der Mensch bisher erlebt hat? Oder ist das noch im Rahmen? Ja, und da kommt die Klimaforschung eben seit langem zu dem Ergebnis, dass das Emittieren von Treibhausgasen durch also fossile Energien, das eben zu einer Erwärmung bei Verdoppelung des CO2-Gehalts von ungefähr 1,5 bis 4,5 Grad dann damit gerechnet werden muss durch CO2. Das ist die Klimasensitivität und die ist seit 30, 40 Jahren eigentlich wird die gleich beschrieben, eine riesige Spannbreite. Das heißt, das zeigt eben, dass diese fundamentale Frage nicht besser geklärt ist als vor 30 Jahren. Das ist so, das ist auch nicht irgendetwas, was ist auch kein großes Geheimnis, sondern das ist ganz transparent. Und darunter leidet auch die Klimaforschung, dass man da nicht genauer sein kann. Also bei der Frage, wie stark reagiert das Klima auf CO2? Das ist bisher nicht gut geklärt, aber es ist eben geklärt, es wird wärmer durch CO2. Und das hat Folgen. So, und klar sind die Folgen, dass der Meeresspiegel wird steigen, Eismassen schmelzen, Umweltbedingungen verändern sich, es gibt mehr Starkregen, mehr Hitzewellen. So, und dann ist die Frage, wie schlimm ist das, was da passiert, wie reagiert man darauf? Und dann kommt man in die Frage der Werteentscheidung, also der Ressourcenentscheidung. Wie verwendet der Mensch dann seine Ressourcen? Es gibt ja viele andere Probleme als den Klimawandel. Das heißt, da verlässt man dann die Naturwissenschaft und da geht es eigentlich dann in Richtung Politik und ja und Werteentscheidung. Das heißt, die Frage, wie stark die Erwärmung im Vergleich jetzt ist, oder wie das Klima jetzt ist im Vergleich zur Erdgeschichte, ist für die Frage, wenn ich das sagen darf, des anthropogenen Klimawandels nicht wirklich relevant, obwohl sie interessant ist, weil man sozusagen durch Rückblicke in die Erdgeschichte die Sensitivität von CO2 versucht zu verstehen. Also insofern, wissenschaftlich gibt es da natürlich dann Klärungsbedarf, weil man eben sehen kann, wie das Klima allgemein reagiert hat in der Vergangenheit. Das muss man ja verstehen, um das Klima der Zukunft zumindest annähernd berechnen zu können.
Mhm. Herr Fahnert, würden Sie auch sagen, dass es nicht sehr relevant ist für die zukünftigen Maßnahmen oder Überlegungen zu schauen, wie es erdgeschichtlich schon mal war mit dem Klima und der Wärme?
Also im Grundsatz stimme ich dem zu. Für die Entscheidung der nächsten Jahre und Jahrzehnte, was energiepolitisch beispielsweise zu tun ist, ist das von geringerer Bedeutung. Es ist naturwissenschaftlich natürlich schon von Bedeutung, sag ich mal, nicht nur einige Jahrzehnte, sondern auch hunderte Jahre und auch Jahrtausende zurückzugucken, nicht sich zu erinnern, dass es 5000 vor Christus eine sehr warme Zeit gab, die wärmer war als heute, nicht? Dass es eine mittelalterliche Wärmeperiode gab. Das ist deswegen wichtig, weil diese doch extremen Schwankungen, die wir in der Vergangenheit feststellen konnten, das auch ohne CO2 getan haben. Das heißt, die Frage, die mich berührt, ist, ja, CO2 ist ein Klimagas insofern, als es Wärmestrahlung aufnehmen kann und auf die Erde zurückstrahlen kann. Und deswegen hat es auch einen klaren Wärmeeffekt, den kann man auch messen. Nicht? Das ist etwa 1,1 Grad Celsius pro Verdoppelung. Übrigens geht das logarithmisch zu, nicht wie das Bundesverfassungsgericht fälschlicherweise behauptet hat, es geht linear, nicht? Wenn man sich mal vorstellt, nicht? Ein Bundesverfassungsgericht erfindet die Naturwissenschaften neu, aber zurück zum Thema. Es ist insofern richtig, was Herr Bojanowski gesagt, ist eine große Unsicherheit. Und wenn er sagt, wir rechnen im Augenblick, jedenfalls der Weltklimarat, von 1,5 bis 4,5 Grad, dann ist auch darin schon eine Annahme mit verbunden. Denn das obere Limit von 4,5 Grad ist verbunden mit einer extremen CO2-Anstieg, den der Weltklimarat wohl deswegen braucht, um auch tatsächlich die Welt aufzurütteln. Nicht? Wenn Sie den wahrscheinlichsten Pfad des Weltklimarats, ich bin jetzt immer noch im Bild des Weltklimarats, ich habe da auch meine Kritik dran, weil ich glaube nicht, dass CO2 alleine die Erwärmung gemacht hat. Das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Nicht? Das Klima war auch vorher schwankend. Aber der Weltklimarat setzt voraus, dass wir eine Vervierfachung der Emissionen in den nächsten Jahren bekommen, was völlig irreal ist. Wir würden unsere gesamten Kohlevorräte bis 2080 verbrennen, wenn dieses Szenario eintreten würde. Das ist, wenn man das zugrunde legt, was das Wahrscheinlichste ist, ist ja, wir kriegen einen leichten Anstieg der CO2-Emissionen bis 2030. Und dann wird wegen China und Indien das auch nicht weit zurückgehen, wird dann ganz langsam zurückgehen. China hat gesagt 2060, Indien 2070. Und dieses Szenario hat eine Bandbreite von 1,5 bis 2,8 Grad. Das ist schon, wo ich sagen würde, 1,5. Da können wir jetzt alle, glaube ich, die Sendung sparen und gehen nach Hause. Weil, wenn wir das mal uns zurückspiegeln nach 1860, was bis jetzt passiert ist an Erwärmung, sind ja 1,2 Grad. Da würde ich die steile These behaupten, das ist für die Menschheit gut gewesen. 1860 war eine der kältesten Perioden der Erde, der Erdgeschichte, der letzten 2000 Jahre jedenfalls, war es die kälteste. Den Menschen ging es nicht gut. Wenig CO2 in der Luft, mit wenig Photosynthese, Hunger. Und das als Maßstab zu nehmen, da wollen wir wieder hin, verbietet sich für mich. Das ist dummes Zeug. Sondern wir müssen schon sehen, da hat es eine, wir kommen aus der kleinen Eiszeit, auch ohne CO2 hätte es wahrscheinlich eine Erwärmung gegeben. Jetzt können wir uns drüber streiten, der Weltklimarat sagt 100% ist CO2, wahrscheinlich hätten wir einen Teil der Erwärmung sowieso gesehen. Deswegen, aber insgesamt glaube ich schon, CO2 zu begrenzen, ist schon unsere Aufgabe, weil dieses Nichtwissen, diese Bandbreite von 1,5 bis 2,8, 2,8 ist schon nicht mehr so schön. Mhm. 1,5 würde ich mich sagen, mit sehr komfortabel fühlen, führt uns zu der Forderung, dort, wo wir es mit vernünftigen Mitteln in Abwägung mit anderen Zielen der Gesellschaft hinbekommen, CO2 zu vermeiden, sollten wir das tun.
Also ich bin ja nicht so tief in der Materie, aber frage mich halt, ich habe die Frage deshalb gestellt, wenn es warm, gab es denn wärmere Zeiten auf der Erde, als wir sie jetzt haben und gleichzeitig weniger CO2 in der Atmosphäre, oder kann man das überhaupt gar nicht sagen, weil man die Messwerte dazu nicht hat?
Doch, man findet in den Eisbohrkernen, den CO2-Gehalt messen. Auch aus anderen Dingen wird das abgeleitet, aus anderen Befunden. Aber auch wiederum da, das ist auch so ein beliebtes Argument, was immer kommt, dass jetzt gerade wieder ganz en vogue ist, dass nicht die Temperatur dem CO2 folgt, sondern das CO2 der Temperatur folgt, was in gewisser Weise auch stimmt, weil wenn es wärmer wird, gibt es mehr Vegetation und dadurch auch wiederum mehr CO2 und so, das ist richtig. Aber ist es letztlich trotzdem, bleibt es richtig, dass CO2 ein klimawirksames Gas ist und damit die Temperatur erhöht der Atmosphäre. Also das ist sozusagen beides richtig. Mhm. Und deswegen, da muss man, ja, also was war Ihre Frage noch gleich?
Naja, für mich, wenn ich höre, es wird postuliert, eine Kausalität zwischen CO2, Menge in der Atmosphäre und Erwärmung. Yeah. Und wenn man jetzt, ich würde sofort zurückblicken, soweit ich halt kann, und würde mich fragen, ist diese Korrelation immer da und kann ich daraus eine Kausalität schließen? Oder finde ich Spots, wo ich sage, hey, das haut gar nicht hin, das passt nicht zusammen. Das würde mich als erstes fragen, als jemand, der sich...
Es gibt den Gegenbeweis nicht, aber es gibt Fälle von Warmzeiten, in denen der CO2-Pegel unten war. Das gibt es. Aber das ist ja, das heißt, das ist ja kein Gegenbeweis. Mhm. Also im Mittelalter, in der mittelalterlichen Warmzeit, als es in England Weinbau gab, nicht, und nachweislich in Europa jedenfalls, auch unbestritten, es wärmer war als heute oder mindestens genauso warm, sagt der Weltklimarat wie heute, war das CO2 niedriger als heute, also 260, 280 ppm. Mhm. Und vielleicht 300. Wir wissen es nicht genau. Das muss man immer sehen. Die Präzision nimmt ja ab, mit je weiter wir zurückgehen. Mhm. Aber das ist kein Gegenbeweis. Ich finde schon, die Erkenntnis, CO2 trägt zu einer Erwärmung bei, die sollten wir nicht sozusagen verwerfen. Wir sollten uns aber auch nicht sozusagen dahin treiben lassen, dass wir glauben, dass CO2 alleine das Klima macht. Das, glaube ich, wäre ein schwerer Fehler. Dazu ist die Erde viel zu multifunktional und von vielerlei Einflüssen beeinflusst. Und wir verstehen das Erdsystem immer noch nicht genügend. Also ich habe ja gerade vor wenigen Tagen nochmal darauf hingewiesen, dass in Europa die Sonneneinstrahlung sich massiv erhöht hat, nicht? In den letzten 30 Jahren um 230 Stunden im Jahr. Das ist fast jeden Tag eine Stunde länger Sonne. Warum? Weil die Wolken zurückgegangen sind. Nun kann man darüber spekulieren, ist das eine Ursache vom CO2? Könnte sein, könnte aber auch eine andere Ursache sein. Das heißt also, wir haben ein großes Maß an Nichtwissen. Wir wissen nur eins, CO2 ist tendenziell erwärmend und wir sollten tunlichst alles unterlassen, was sozusagen rational machbar ist, den CO2-Pegel weiter anzuheben. Mhm. Wir dürfen aber auch nicht ganz verschweigen, dass CO2 auch einen positiven Effekt hat. Ja, und das CO2 ist die Grundlage des Lebens. Ja, ohne CO2 würden wir hier nicht existieren, würden die Pflanzen nicht existieren. Das ist die Grundlage der Photosynthese. Und deswegen, man hat ja schon den Eindruck, dass wenn das CO2 ist ja schon wie ein Giftgas als Kampfbegriff benutzt. Wir müssen das CO2 vermeiden. Moment, Vorsicht, also die Pflanzen lieben CO2. Die brauchen auch CO2. Und die Frage ist, wir haben jetzt einen Pegel an CO2 erreicht, der zu einer Erwärmung geführt hat. Ist das 50%, ist es 100%? Wir wissen es nicht. Da gibt es eine vorherrschende Meinung, die sagt, 100% sind es. Dem würde ich nicht beitreten wollen. Aber wir dürfen es jetzt auch nicht so als Kampfbegriff benutzen, dass man schon fast den Eindruck hat, wenn ich mir so vorstelle, im Biologieunterricht eines Zehnjährigen wird das CO2 sozusagen schon dämonisiert. Mhm. Und da fängt es an, instrumentalisiert zu werden.
Also das ist genau das nächste Punkt, der mich auch interessiert, vielleicht zuerst an Sie. Also ich habe so verstanden, Klimawandel geschah auch vor der industriellen Revolution, das Klima wandelt sich. Deswegen ist auch, ich finde dieses Klimawandel-Leugner-Begriff ja unfassbar eigentlich, weil ich meine, Klima wandelt sich. Und mich hat jetzt auch interessiert, klar, also dominant ist CO2 als Verursacher, aber auch in der Recherche wird klar, es ist sehr komplex, was bewirkt eigentlich. Aber welche Einflussfaktoren neben dem CO2 gibt es denn, die nachgewiesenermaßen, wer weiß zu wie viel Prozent oder wie viel Grad, Klima verändern? Was sind die Einflussfaktoren, die Klimawandel
verursachen? Das Wichtigste ist der Wasserdampf.
Wasserdampf ist natürlich wichtig, die Sonne natürlich. Also letztlich alles, was in irgendeiner Weise das Wetter beeinflusst. Das sind ja die kleinen Schwankungen und die letztlich dann sich zu großen Schwankungen aufschaukeln können. Aber letztlich die großen dekadischen Oszillationen des Ozeans zum Beispiel sind ganz gravierende Klimafaktoren, die aber, würde keiner bestreiten, schlecht verstanden sind. Mhm. Was natürlich problematisch ist, wenn man eigentlich, also die Forschung richtet sich natürlich sehr stark auf den anthropogenen Treibhauseffekt. Das ist etwas, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Es ging letztlich darum, herauszufinden, welchen Einfluss hat der Mensch auf das Klima. Und da gibt es dann Programme, die Modellierungen gehen in diese Richtung. Das führt letztlich dazu, dass man Sorge haben muss, dass der Fokus zu stark auf einem Faktor ist und andere Faktoren in der Erforschung vernachlässigt wurden. Das ist auch etwas, was Wissenschaftler umtreibt, ne? Also, man würde ja gerne viel mehr wissen über Wolken zum Beispiel. Letztlich eine Veränderung der Wolkendecke um 4% kann den anthropogenen Treibhauseffekt entweder annullieren oder eben verdoppeln, also je nachdem. Ja. Und das sind Dinge, die sind letztlich, man darf das nicht sozusagen benutzen in die Richtung, ja, dann wissen wir ja nichts und dann können wir eigentlich beruhigt sein, sondern es ist natürlich auch das Gegenteil genauso richtig. Man könnte sagen, also das Risiko, dass sich die Erwärmung verstärkt, ohne dass wir es mitkriegen, das gibt's eben auch. Und deswegen ist es eben so, dass man letztlich sagen sollte, letztlich kommt man zu dem Schluss, wir haben ein Experiment gestartet mit der Erde, von dem wir nicht wissen, was eigentlich passiert. Mhm. Ist letztlich, wenn man es kurz fasst, ist das der Fall. Man weiß, CO2 ist klimawirksam, es wird Veränderungen geben, aber wie groß das alles ausfällt und wie stark das wirken wird, welche Rückkopplung es gibt, ist schlecht bekannt und deswegen besser sollte man das bremsen und zumindest aufhalten. Und das ist aber, wie gesagt, da kommt man dann sofort in die Frage, wie macht man das? Da geht es dann eben daran, die Weltwirtschaft umzubauen, die Energieversorgung der Weltwirtschaft umzubauen. Das, was die Menschheit ihre Bestjahre geschenkt hat, also die letzten 200 Jahre Industrialisierung, haben die Menschheit aus dem Mittelalter rausgerissen in eine Fortschrittsgesellschaft, die unvorstellbar war, mit einem Wohlstand, wir leben ja besser als Könige vor 200 Jahren, wegen fossiler Energie, nicht? Das darf man nicht vergessen. Und das ist eben dieses Dilemma. Man steckt eben in einem Menschheitsdilemma. Ja? Erwärmung wollen wir bremsen, gleichzeitig ist fossile Energie weiterhin mit 80% rund Primärenergieversorgung der Stützpfeiler der Weltwirtschaft und wird es auch weiter sein. Das darf man sich nicht in die Tasche lügen, ja, weil die Schwellenländer diese Energie jetzt erst gerade richtig ausbauen. Und das heißt, der Westen müsste im Grunde oder Deutschland müsste eben da technologisch Fortschritte machen, um eben CO2-arme Energie ökonomisch günstig zur Verfügung zu stellen. Leider geht die Diskussion immer gerne in die Richtung, dass Postwachstum, Verzicht und so weiter, was eben dann letztlich das Gegenteil bewirken wird, weil keiner dem folgen wird. Mhm. Aber die Empfindlichkeit des Klimas ist schlecht bekannt. Rückkopplungen sind schlecht erforscht. Sie sprachen von den Klimafaktoren, von denen eben CO2 am besten bekannt ist. Deswegen das Misstrauen ist da vielleicht zu viel Effekt auf diesem Faktor, werden andere unterschlagen. Wenn man sich aber die letzten 100 Jahre anguckt, muss man eben sagen, es ist kein Faktor bekannt. Das ist, deswegen kommt der IPCC, also der UN-Klimarat zu dem Schluss. Es ist kein Faktor bekannt, wo man sagen würde, das ist jetzt klar, da gibt es neben dem CO2 noch einen wesentlichen Einfluss auf die Temperaturschwankungen der letzten 100 Jahre. Aber das heißt eben nicht, dass es sie nicht gibt, weil man eben auch andere Faktoren einfach schlechter versteht. Ne? Mhm. Das ist das Problem.
Also Herr Fahrenholt meint ja gerade, 100% wird ihm zugeschrieben. Er sagte, aber würde er nicht zustimmen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, könnten Sie dazu eine valide Aussage treffen, wie viel Prozent CO2 sozusagen, also wie viel Prozent davon von CO2 verursacht wird? Oder müssten Sie einfach sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, man weiß es nicht sozusagen?
Ich weiß es nicht. Also ich kann mich nur nehmen, was die Wissenschaft da so zusammengetragen hat. Mhm. Und der UN-Klimarat ist kein letztes Wort, sondern das wird auch von Menschen gemacht und da kommen immer wieder auch, das sind Expertenurteile, heißt es dann, Expert Judgments, wo dann irgendwie Leute, die zwar kompetent sind, aber die stimmen dann eben auch ab in einer Gruppe und da das ist nicht das Ergebnis eines Experiments oder so, ja, sondern das sind eben dann auch Meinungsumfragen unter Experten und so. Und da kann man mit den 100%, da kann man auch daneben liegen. Es gibt Umfragen unter Klimaforschern, wenn der Kreis vergrößert wird, die fallen anders aus. Also es gibt mehrere Umfragen der letzten Jahre, wo dann eben nicht mal 50% sagen 100% Einfluss von CO2. Ne? Es gibt auch viele, die sagen weniger als 50%, auch unter Klimaforschern. Ja, das kann ich als Journalist nur zur Kenntnis nehmen. Ja. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ich kann nicht sagen, die haben recht oder die haben recht. Ich kann das darstellen und dann eben darstellen, warum die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Mhm. Ne?
Also die verlautbare Annahme, the science is settled, die Wissenschaft ist sich einig und wir haben einen wissenschaftlichen Konsens, ist so nicht haltbar.
Das ist Blödsinn, weil es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse, nicht wie jetzt vor 3 Jahren, als die Weltgemeinschaft beschlossen hat, die Schiffe nicht mehr mit schwefelhaltigem Kraftstoff fahren zu lassen. Der Schwefel wurde verboten. Daraus wurden mehr als 10 Millionen Tonnen Schwefeldioxid aus der Luft vermieden, ja. Schwefeldioxid ist ein eindeutiger Bildner von Wolken. Man sieht seit 21 auch, dass die Wolken zurückgehen, deutlicher zurückgegangen sind. Die Temperatur ist auch gestiegen. Das sind zumindest Korrelationen, die da sind, die mir zumindest zeigen, wir sind noch lange nicht am Ende des Wissens und die Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen ist diese Aussage völlig falsch und 100% ist in der Naturwissenschaft meistens, jedenfalls in der Chemie, immer falsch. Denn wir haben mit Sicherheit denn sonst hätte die Erde das nie überlebt, ne? Die Erwärmung. Ja? Dann wäre sie die Venus geworden. Sie hat in ihrer Geschichte eben eine sehr enorme Stabilität gezeigt wegen ihrer Einzigartigkeit. Und ich glaube, viel wichtiger auch für Ihre Zuhörer ist die Aussage, die ich glaube, die wir beide machen können, es gibt keinen Anlass, in Panik zu verfallen. Einer meiner beliebtesten Spots ist eine Kontroverse mit jemand von Fridays for Future, wo ich gesagt habe, es gibt keine Katastrophe. Sie können sich beruhigen. Es ist überhaupt kein Anlass zur Panik. Selbst wenn die Weltklimaratsprognosen richtig wären, dann reden wir am Ende im Jahre 2050 von 0,5 Grad. Das ist beherrschbar. Das ist jetzt nicht so etwas, dass wir uns jetzt aus Angst vor dem Tode Selbstmord begehen können. Das ist beherrschbar. Und wir können uns auch darauf einstellen. Wir müssten uns übrigens auch darauf einstellen, wenn es nicht CO2 wäre, sondern es einfach nur eine Interaktion von Sonne und Wolken wären und das CO2 einen sehr viel kleineren Effekt hätten, müssten wir uns auch auf diese Erwärmung einstellen.
Mhm. Würden Sie auch sagen, es gibt keinen Grund zur Panik?
Ja, da kann ich gleich auf mein Buch hinweisen. Neu im Mai wird es erscheinen. 33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken. Da kommt Klima auch vor. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass Kinder und Jugendliche und Studenten und so ein falsches Bild haben von der Welt. Also es ist einfach so, es wird auch bei Klima erzählt, wird Kindern im Kino erzählt oder hier im Miniaturwunderland oder beim WDR. Und also schlimme Sachen, dass jetzt wegen Klima werden die Kinder in Waldbränden umkommen. Ja, das wird denen wirklich suggeriert in Filmen. Mhm. Ich finde das also so unglaublich, dass ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Muss ich wirklich sagen. Ich kann, dass da jede Hemmschwelle gefallen ist. Mhm. Ja, das kann ich einfach nicht mehr begreifen. Auch es ist ja naturwissenschaftlich auch kompletter Unsinn. Wie stellt man sich das vor? Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie der Klimawandel in Medien dargestellt wird, als ob da ein Meteorit auf die Erde zukommt und dann macht es einen riesen Knall, alle sind tot.
Aber sie sind doch aus den Medien, wissen
ja, genau,
Sie nicht,
warum? Deswegen, ich kriege das jeden Tag mit und werde auch das nie, wie soll man sagen, verstehen, wie das da rezipiert wird, weil es ist einfach, es wird geradezu dankend aufgenommen, jede Art von Apokalyptik, und das wird so an die Leute weitergegeben mit einer Unbarmherzigkeit, das kann ich einfach nicht begreifen. Und es ist eben auch naturwissenschaftlicher Unsinn. Ja, also es verändern sich die Klimawandel-Rahmenbedingungen. Waldbrände ist ein gutes Beispiel. Ja. Waldbrände sind, die verbrannten Flächen sind weniger geworden in den letzten Jahren.
Waldbrände sind zurückgegangen.
Weil Menschen sich besser einstellen. Das ist letztlich, Klimawandel ist immer ein untergeordneter Faktor. Mhm. Trotzdem ist es ein Risikofaktor in vielerlei Hinsicht, aber es ist ein untergeordneter Faktor. Und man muss das den Kindern sagen. Das versuche ich auch in meinem Buch, das auseinander zu dividieren. Ja, also es ist so, dass sich Waldbrandwetter verändern kann. Also das, der UN-Klimarat schreibt auch dankenswerterweise aber korrekt von Waldbrandwetter und nicht von Waldbränden. Weil Waldbrandwetter bedeutet mehr Dürre für eine längere Zeit und dadurch eben das Risiko von Waldbränden wird größer durch längere Dürren. Und das wird in manchen Regionen der Welt wird Waldbrandwetter eben zunehmen durch den Klimawandel. Das heißt aber nicht, dass Waldbrände unbedingt zunehmen werden. Man muss eben dann noch besser sich auf die Waldbrände einstellen. Und das ist etwas, was man Kindern sagen muss. Also mein Sohn kam vor 2 Jahren mal an und sagte, kam aus dem Kindergarten und meinte, Papa, wenn das Meer steigt, dann sterben wir. Mhm. Stand er vor mir. Mhm. Und das fand ich so unglaublich, dass diese Art von Kausalzusammenhang bei Kindern so eingepflanzt wird. Ja. Und da bin ich mit ihnen in Hamburg hier, wo wir wohnen, an den Hafen gefahren und habe ihm so die Küstenschutzanlagen gezeigt. Ne? Der war ganz schön beeindruckt. Man sieht die ja gar nicht. Die sind ja im Stadtbild sehr smart gegliedert, sodass man da sich draufsetzen kann und man gar nicht sieht, dass man auf einer Küstenschutzanlage sitzt. Ja. Mhm. Und dann gab es eine Sturmflut in Hamburg 2012 oder 2013. Und die war genauso hoch wie 1962. Die tödliche. Mehr als 300 Menschen ertrunken. Genauso hoch. In Hamburg ist aber jetzt bei der letzten, 2012, nichts passiert. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass diese Geschichten den Kindern nicht erzählt werden. Also die kommen ja nach Hause, denen wird gesagt, ihr ertrinkt jetzt durch den Klimawandel, ja.
Oder ihr verbrennt.
Also, und diese Leute, die das sagen, die halten sich für empathisch. Die sagen, wir warnen vor den Gefahren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist unempathisch, Kindern so etwas zu erzählen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um einfach das Verständnis für Fortschritt und für Fortschritt bei Kindern überhaupt bei Menschen zu verbessern. Weil Fortschritt ist letztlich das, was uns von der Natur unabhängig gemacht hat, von Naturgewalten geschützt hat, viel besser als früher. Die Wahrscheinlichkeit bei Wetterereignissen zu sterben ist um mehr als 95% zurückgegangen, trotz Vervierfachung der Weltbevölkerung in der gleichen Zeit. Das sind riesige Fortschritte. Das heißt nicht, dass alles gut ist. Ja, es gibt den schönen Satz von dem Datenforscher Max Rosa, die Welt ist schrecklich, die Welt ist viel besser, die Welt könnte viel besser sein. Also tatsächlich hat die Welt viele Probleme und Klimawandel ist ein Problem, aber sie ist viel besser als früher, die Welt. Deswegen auch Nochmal der Hinweis auf mein Buch. Und das ist eben etwas, was wie man denken lernen muss, den Kindern in der Schule auch beibringen muss. Es geht um Fortschritt. Es geht nicht darum, sich vor der Apokalypse jetzt zu verkriechen und den Leuten einzubläuen, dass wir alle sterben werden. Das ist einfach unempathisch und falsch.
Mhm. Es ist mag sein, dass das bei den Lehrern eine Frage von Selbstvergewisserung als Empathie Menschen zu verstehen ist, also dass sie das Gute wollen. Aber ich glaube, wir haben auch Schlimmeres gesehen, dass mit der Angst, die verbreitet wird, über den Klimawandel Politik getrieben wird. Und dass bestimmte ideologische Ziele oder gesellschaftspolitische Ziele, würde ich mal vorsichtig sagen, durchgesetzt werden können, weil man damit eher es bei den Menschen erreicht, wenn man ihnen Angst eingetrichtert hat. Mhm. Also das Verbot des Autos, des Verbrennermotors ist so ein Beispiel, nicht? Und die eine Kritik an der Industrialisierung, die es die Grünen mal stark gemacht haben, findet natürlich ihren Beifall dann, wenn sie vorher den Menschen Angst angejagt hat. Wenn ihr so weitermacht, dann bringt er uns und die anderen um. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich mit den Realitäten zu befassen und sich wirklich damit zu befassen, was ja gerade ausgeführt worden ist. Keine der extremen Ereignisse ist in irgendeiner, es gibt keine Zunahme der Hurricanes, es gibt keine Zunahme der Tornados, es gibt keine Zunahme von Wildfires. Selbst bei der Dürre, wenn Sie sich die Dürren der letzten 150 Jahre anschauen, der Messungen, sehen Sie keine Zunahme. Mhm. Deswegen, aber die Berichterstattung ist natürlich entsprechend. Das ist ja der Unterschied. Wenn Sie heute einen Waldbrand irgendwo in Sibirien haben oder so in Afrika, dann wird das abends in der Tagesschau berichtet. Und zwar mit einer Konnotation. Die heißt, kommt mit Sicherheit irgendeiner vor, der sagt, das haben wir dem Klimawandel zu verdanken. Und so erscheint den Menschen, dass die Erde unsicherer und unwirtlicher geworden ist. Das ist aber nicht der Fall. Sämtliche Fakten sprechen dagegen. Und selbst der Weltklimarat ist sich in vielen Fällen nicht einig. Er sagt, also wir sind nicht sicher, ob es da gibt, aber in der Zukunft könnte es zu mehr Stürmen, zu mehr Starkregenereignissen kommen. Bei den Starkregenereignissen glaube ich auch eher daran, nicht? Denn eine sich erwärmende Welt wird natürlich sehr viel wasserdampfreicher sein und das wird auch dazu führen, dass er irgendwo wieder runterkommt. Es werden so ganz einfache Narrative vermittelt, so nach dem Motto, 1 Grad mehr und schon haben wir Hitzewellen. Nicht? Mhm. Also ist ja fürchterlich, wenn Herr Lauterbach Empfehlungen gibt, dass im Sommermonaten wir uns in kältere Zellen begeben sollten in Deutschland, ja?
Obwohl doch mehr Menschen an Kälte sterben als an Hitze, oder?
10-mal mehr.
Ja.
Ich meine, das hat er dann in seinem Italienurlaub verkündet, nicht? Da war, glaube ich, gerade in Bologna gelandet und hat er getwittert, nicht? Hier ist 32 Grad, in Italien wird der Tourismus untergehen, aber er ist ja nochmal schön
nicht für ihn.
Dort Urlaub gemacht. Es wird missbraucht für politische Zwecke und können wir ein Lied von singen, denn ich sage mal ganz offen, wenn es diesen politischen Kräften so ernst wäre mit der Bekämpfung des CO2s, hätten sie nie und nimmer 17 Kernkraftwerke in Deutschland stilllegen dürfen. Nie und nimmer. Denn dann ist die Abwägung dieser Risiken doch wohl eindeutig. Und daran erkennt man, dass es teilweise vorgeschobene politische Angstmacher ist. Mhm.
Sie sind schon immer sehr weit, weil ich wollte eigentlich noch ein paar Grundlagen klären, aber ich sehe schon, was mich jetzt, als Sie erzählt haben, auch in der Recherche ist mir auch aufgefallen, es gibt ja wirklich so einen Begriff wie Climate Anxiety, also eine Art Symptombündelung von Leuten, die Angst vor dem Klimawandel haben. Und da ist mir aufgefallen, dass Deutschland ganz, ganz, ganz oben steht, obwohl sozusagen faktisch am wenigsten betroffen.
Ja.
Ist das alles nur Folge der Berichterstattung?
Ich würde sagen, ja. Also ich erlebe das seit 30 Jahren aus den nächsten Jahren mit als Wissenschaftsjournalist. Mhm. Und es ist, es gibt einfach kein Korrektiv. Es kommt, wenn eine Meldung reinkommt, irgendwie Katastrophe wegen Klimawandel, gibt es keinen Filter. Das kommt sofort in die Tagesschau, es wird sofort den Leuten um die Ohren gehauen, weil es dankbar aufgegriffen wird. Und ich halte das für, ein riesiges Problem, also wirklich ein wirklich großes Problem, weil es eine komplette Verzerrung der Wirklichkeit ist und weil diese Angstmache eben auch zum Gegenteil führt, von zu dem sie angeblich führen soll. Soll ja irgendwie die Leute wachrütteln, aber es schüchtert sie ein, sie lähmt sie, macht Leute hilflos und vor allem wird das Thema auch dann irgendwann egal. Das kann keiner mehr hören.
Das kann passieren. Das kann passieren.
Es findet eine Desensibilisierung statt, sozusagen.
Das merkt man jetzt wieder. Ich habe das damals auf dem Spiegel, da habe ich davor gewarnt. Leute, wenn ihr jetzt zu schrill das macht, dann werden sich die Leute in 5 Jahren davon wieder abwenden und es wird den Backlash geben. Und das passiert jetzt gerade. Jetzt ist gerade wieder so, die Skeptiker haben Aufwind, die alten Argumente von früher, alles gar nicht so schlimm und so weiter, kommen jetzt alle wieder. Und das ist immer das sind immer so Phasen und das ist eben deshalb so, weil, was Herr Fahnert schon sagte, es wird eben politisch einfach dankbar ausgeschlachtet in jeder Hinsicht. Dieses Thema ist einfach ein dankbares Thema, weil es ist eben immer was los beim Wetter. Ne? Man kann immer was dazu sagen und das lässt sich ständig irgendwie ausschlachten. Ja? Und das macht das so gefährlich auch.
Ich will wirklich aus eigenem Interesse noch ein paar Dinge, so ein paar Grundlagen wissen. Wenn von der globalen Temperatur gesprochen wird und einer Erhöhung, frage ich mich immer als Laie, wie wird die eigentlich gemessen? Also wie valide oder seit wann gibt es denn überhaupt so Rohdaten von Wetterstationen oder wie auch immer es gemessen wird, die so solide sind, dass man damit arbeiten kann? Und was ist mit dem Punkt, den ich jedenfalls gelesen habe, Wetterstationen, da wo sie stehen, verändern sich, da wird zubetoniert, da findet was eine Veränderung statt. Also wie solide sind denn diese Rohdaten, wenn es darum geht, die globale Temperatur verändert sich? Sind die qualitativ also hochwertig?
Bei den Landstationen gibt es tatsächlich diesen Urban Heat Island Effekt, den Wärmeinsel-Effekt. Mhm. Kann man sich leicht vorstellen, nicht? Also der Frankfurter Flughafen, die Messstation vor ungefähr 80 Jahren, 1945, stand auf dem freien Feld und da war eine Startbahn für ein paar Propellerflugzeuge und heute ist das eine Betonwüste mit Strahltriebflugzeugen und einem unglaublichen Energieumsatz, der da geleistet wird. Und deswegen hat man natürlich eigentlich diese Station zu korrigieren und man sieht es, ich habe selbst eine Publikation dazu gemacht, jetzt bei chinesischen Messstationen, die dann durch diese Urbanisierung natürlich auch alle erwischt werden. Also wenn man nur die Landmessstationen, die Landmessstationen geblieben sind, nimmt, dann ist der Wärmeeffekt, der Erwärmungseffekt an Land ein Drittel weniger. Wenn Sie den sozusagen, wenn Sie die alle nehmen, mit den, sag ich mal, in den urbanen Zentren beeinflussten Messstationen, ist es um 30% eben höher. Sie haben relativ sichere Messungen bei den Meeresbojen. Sie können mittlerweile, aber die gibt es auch erst seit, ich würde mal sagen, 90er Jahren. Vorher waren es die Schiffe, dann wurde es mit Eimern rausgeholt und mit großem Unsicherheit, nicht? Wie erwärmt sich die Temperatur schon beim Rausholen oder kühlt sich ab, je nachdem. Dann muss man natürlich sehen, die Dichte war konzentriert auf Europa.
Der Messstation.
Messstationen und Amerika, nicht? Ich glaube, jede dritte Messstation kommt aus den Vereinigten Staaten und hat man natürlich in Grönland vielleicht 2 Messstationen und der Rest wird interpoliert. Also da gibt es schon eine gewisse Unsicherheit, nur dass es einen Wärmungstrend gibt, ob 30% weniger oder mehr, will ich jetzt damit nicht in Abrede stellen, ja. Aber wir müssen schon wissen, dass auch dort die Frage, wie wie schlimm ist es, wie schlimm wird es denn? Nicht? Das ist natürlich dann schon von abhängig. Ist, wenn Sie den Wärmeinsel-Effekt rausrechnen, wenn wir jetzt nicht 1,3 Grad, sondern vielleicht nur 1 Grad, ist schon etwas anderes. Nicht? Und wenn Sie, wie gesagt, nochmal den Mittelwert der letzten 2000 Jahre nehmen, dann kommen wir auf die Temperatur des Jahres 1950. Das ist 0,5 Grad mehr als 1860. Deswegen zwei Fragen. Ist 1860 wirklich die richtige Bezugsgröße für uns? Und wie schlimm wird es denn bei einer weiteren Erwärmung um ein oder anderthalb Grad? Also es gibt ein Problem bei der Messung, aber ich würde das nicht zum Thema machen zu sagen, und deswegen gibt es diesen Treibhauseffekt nicht. Den gibt es schon, aber es gibt eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen muss man genau aufpassen, worüber man spricht.
Es gab ja 2009 dieses Berkeley, diese Berkeley-Studie. Da gab es Anfang der 2000er, gab es unter Skeptikern große Skepsis bezüglich der Temperaturen. Der Messung. Und es ist auch berechtigt. Also diese Unsicherheiten, wie Herr Fahrenholz beschrieben hat, sind ja sehr groß. Und das heißt, wer da nicht skeptisch ist, der hat irgendwie der hat keine Ahnung oder nicht aufgepasst, keine Ahnung. Das ist einfach, es gibt einfach wahnsinnig hohe Unsicherheit und man fragt sich, jeder rational denkende Mensch wird sich fragen, wie kann das denn sein, dass man daraus dann einen Anstieg von 0,2 Grad feststellen will, wenn die Unsicherheiten schon so groß sind. Ja. Das ist ja die große Frage. Deswegen ist die Frage ja komplett berechtigt. Und aber damit beschäftigen sich natürlich Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten. Das heißt, man hat immer wieder das versucht zu homogenisieren. Diese Daten sind auch öffentlich, ja. Und dann gab es in den 2000ern diese Studie von an der Berkeley University mit, die haben Skeptiker inszeniert und die wurde dann auch veröffentlicht. Und da kam eben raus, dass das Ergebnis war eben nicht unterschiedlich zu dem, was vorher Klimarat und so hatten, ja. Also das heißt, es ist dann letztlich so, ist sozusagen weniger rauszuholen jetzt an Skepsis, als man vielleicht ahnt. Also weil einfach es doch solider gearbeitet wurde, als man da vielleicht denkt. Und es sind eben auch viele Leute jahrzehntelang damit beschäftigt worden, diese Daten auch zusammenzutragen. Trotzdem bleiben die Unsicherheiten. Man hat ja auch noch die Paleo-Daten, die dann Jahrhunderte zurückgehen, die dann auch große Unsicherheiten haben. Dadurch hat man aber einen Referenzrahmen, zumindest sozusagen, das sind so Puzzleteile. Und dann wird immer gesagt, ja, aber die absolute Temperatur, die hat sich doch immer wieder verändert. Manchmal haben Leute geschrieben von 13,5 Grad als durchschnittliche Temperatur. Ist ganz lustig eigentlich, dass die durchschnittliche Temperatur der Erde immer unterschiedlich angegeben wurde. So, und das macht natürlich auch misstrauisch. Ja. Vollkommen verständlich, ne? Aber man muss dann eben auch wiederum auf der anderen Seite zugutehalten, es geht letztlich nicht um die absolute Zahl, sondern um die Veränderung. Also letztlich ist entscheidend, wie stark war denn die Erwärmung? Ob es jetzt von 13 Grad durchschnittlich auf 14 Grad ging?
Ich völlig wurscht.
Oder 14 auf 15 ist dann letztlich egal.
Es geht um Temperaturunterschiede.
Genau, darum geht es letztlich. Also es geht immer um die Veränderung. Das ist letztlich das, was ja uns auch bei dem Thema interessiert. Und deswegen ist letztlich das Entscheidende. Und da sind die Ergebnisse solider, als man vielleicht auf den ersten Blick annehmen würde. Obwohl die Unsicherheiten bleiben. Und auch die Fragen, deswegen ist gut, jeder sollte danach fragen, auch beim Deutschen Wetterdienst und so, wie kommen Sie eigentlich darauf? Ja, das wundert mich ja immer. Auf Pressekonferenzen wird zum Beispiel nie nachgefragt, wie kommen Sie eigentlich darauf? Das ist so eine Kinderfrage, die man bei Vorträgen hält gegenüber Kindern. Dann wird die Frage gestellt, woher weißt du das denn? Aber das verlernen dann irgendwie Erwachsene und Journalisten stellen das gegenüber Wissenschaftlern auch viel zu selten. Deswegen ist das sind so die relevanten Fragen in der Klimaforschung, die aber auch eben gut beantwortet werden können. Aber man muss sie immer wieder stellen, weil sonst darauf kommt es ja auch an.
Ist es richtig, dass der Weltklimarat ja sagt, wir müssen, oder die UNO, sagen wir den Chef der UNO, ne, die Welt kocht demnächst, nicht? Also also man muss immer unterscheiden zwischen den Erkenntnissen des IPCCs in der Langfassung, die ich auch gerne zitiere. Da findet man, das ist eine Fundgrube, ne? Da findet man auch wunderbare Aussagen über die Aufnahme des CO2s in den Ozeanen und in den Pflanzen zum Beispiel. Und in der Kurzfassung ist das dann schon ein bisschen, da kommen dann nur noch etwas stromlinienförmigere dann vor. Und wenn Sie dann die Pressemitteilung nehmen, dann wird das zugespitzt. Nicht? Und das Das liegt einfach auch daran, dass die Langfassung ist ein Zusammentragen des wissenschaftlichen Standes. Da sind natürlich auch Reviewer, die sozusagen sortieren. Aber die Summary for Policymakers, die werden von Politikern gemacht. Das werden also am Ende von Beamten gemacht, nicht? Da schickt jedes Land seine Spitzenbeamten hin und die formulieren dann sozusagen die Zusammenfassung. Und die ist dann schon sehr viel politischer. Und deswegen lohnt es sich für jeden einfach mal, es ist natürlich eine Zumutung, nicht? 3000 Seiten zu lesen, aber da findet man dann schon auch die größere Bandbreite der Wissenschaft.
Also sozusagen je nachdem, was man davon liest, liest man einmal wissenschaftliche Erkenntnisse, die zusammengetragen wurden, einmal stark politische Kernaussagen, kann man
das so sagen? Ich nenne das das stille Postprinzip, weil das ist sehr lustig, wenn man sich den ursprünglichen Klimareport anguckt, dann, was der Fahrer sagt, die erste Filterung ist das Summary for Policymakers. Das sind die Beamten und die Wissenschaftler, die dann um jedes Wort wirklich falschen, ne? Weil es muss jedes Wort irgendwie aus dem Report kommen, also es muss sich wiederfinden im ursprünglichen Report. Aber es wird natürlich sehr stark kondensiert. Und dann ist die Frage, welche Kirschen werden sozusagen aus dem Report in die Summary übernommen? Dann kommt die nächste Stufe, das ist die Pressemitteilung, die wiederum dann sehr stark verkürzt. Und dann wird es eben schon auch mit Zitaten von Wissenschaftlern gewürzt. Ja, wir müssen jetzt, wir sollen jetzt und so weiter. Und dann kommt die Pressekonferenz, wo die Wissenschaftler dann nach so langer Arbeit dann da sitzen und ihren Report veröffentlichen und froh sind, dass es vorbei ist und stolz sind und so. Und dann eben auch gerne vielleicht sitzen da dann auch Leute, die auch missionarisch unterwegs sind. Und das wird dann das, was in den Medien zitiert wird. Also die Journalisten lieben dann ja die O-Töne. Und das heißt, dann sagt ein Wissenschaftler, wir müssen jetzt in 12 Jahren auf null CO2 oder keine Ahnung. Und dann wird das so getan, als ob das aus dem UN-Klimareport kommt. Aber der UN-Klimareport ist ein Sachstandsreport, wo Wissen eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen wird. Da wird auch von Menschen gemacht, deswegen kommen auch immer wieder Fehler vor. Auch haarsträubende. Aber es ist letztlich ein sehr guter Report. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn wirklich erfinden, weil das ist etwas, was jedes Wissenschaftsgebiet gebrauchen kann.
Also ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn Sie in der Langfassung sehen, da kommen die verschiedenen Szenarien in der Zukunft vor, immer je nachdem, wie viel CO2 die Menschheit ausstößt, dann geht es dann von 1,5 Grad bis 4,5 Grad. Nicht? Also ich glaube ja eher, dass wir am unteren Ende landen werden. Aber wenn Sie aus der Pressekonferenz dann den Bericht in der FAZ sehen oder im ARD oder im Spiegel, ist die Schlagzeile, Erwärmung kann bis zu 4,5 Grad sein. Das ist genau die Message. Mhm. Und wenn Sie dann die Wissenschaftler fragen, dann sagen die, ja gut, wir haben diese 4,5 Grad eigentlich nur reingebracht, damit man auch mal, die ist ja völlig irreal, nicht? Würde Herr Marotzke sagen, nicht? Also die 4,5 ist dieses unwirkliche Szenario, wir verdreifachen die Emissionen und das haben wir aber nur reingenommen, der Vollständigkeit halber. Aber das wird eben genauso gekippt. Aber das Schlimme ist, glaube ich, dass ein Teil derjenigen, die da aktiv sind, wissen, dass es so passiert. Und da sie es wissen, dass sie so instrumentalisiert werden, kann man sie nicht ganz davon freisprechen, denn sie sollten am nächsten Tag, wenn so eine Berichterstattung stattfindet, eigentlich sich melden und sagen, Leute, bleibt mal, haltet mal den Ball flach. Ja, wahrscheinlicher werden wir zwischen 1,5 und 2,5 landen und sehr nah am Pariser Abkommen liegen, nicht? Was ja sozusagen eigentlich im Augenblick die politische Richtschnur ist. Mhm.
Diese 1,5 bis 4,5 Grad, das ist die Klimasensitivität, ne? Müssen wir mal, weil die Szenarien kommen nach oben drauf. Ja, ja. Das ist noch eine Unsicherheit, die oben drauf kommt. Also 1,5 bis 4,5 Grad Klimasensitivität ist die naturwissenschaftliche Unsicherheit, die einfach schon immanent im System ist, wo man nicht genau weiß, wie das Klima auf Doppel-CO2 reagiert. Und da oben drauf kommen dann die RCP-Szenarien. Und da, was Herr Fahnholz sagte, ne? RCP 8,5 war das häufigste Szenario im letzten UN-Klimareport und das unwahrscheinlichste. Das ist ein Szenario, wo mehr Kohle verbrannt werden muss, als es überhaupt gibt, so ungefähr. Genau. Und das ist aber das, was man in der Wissenschaft gerne benutzt, weil es eben Signale bringt. Es ist nicht irgendwie, das ist nicht unbedingt böser Wille dahinter, das gibt's auch, dass sie gezielt eingesetzt werden von so Pseudo-Instituten, wirklich eine spektakuläre Studie zu haben. Es wird auch viel gemacht, also mehr als man denkt. Aber es wird eben gemacht, weil man einfach Signale sehen will. Also bei diesen kleineren Emissionsszenarien sieht man einfach bei vielen natürlichen
Effekten
einfach kein Signal. Und das ist einfach, um Natur besser zu verstehen, muss man eben Szenarien einsetzen. Deswegen wurde das überhaupt erfunden, dieses Szenario. Deswegen, um Signale zu sehen. Und das in dem Modell, ne? Und Und das ist aber, hat sich verselbstständigt. Dieses Szenario wurde dann plötzlich zu einem, ja, ein Prognose-Thema. Und den Leuten und den Medien wird eben das Szenario vorgesetzt, als das könnte unsere Zukunft sein. Mhm. Und das hat sich so verselbstständigt, dass man, das ist das häufigste Szenario, im Klimareport war, auf Tagungen und so weiter. Und das hat die Wissenschaft auch erkannt. Also das wissen die selber, dass das nicht so weitergeht. Es gab den Beschluss, das zu ändern. Ob das passiert? Also ich sehe das noch nicht. Weil man sieht immer jeden Tag diese RCP 8.5 Studien und das ist eben dieses extreme Emissionsszenario und das kommt drauf auf diese Unsicherheit der Klimasensitivität. Also
ne, ist ja auch für einen Wissenschaftler natürlich, der will ja auch zur Kenntnis genommen werden, nicht? Und wenn er natürlich mit dem 8.5 Szenario riesige Effekte beim Meeresspiegelanstieg, ne? Dann ist es natürlich bei 8.5 sind es dann nicht 25 Zentimeter, sondern es ist 1,50 Meter oder so. Ne? Damit kann sie natürlich Schlagzeilen machen. Mhm. Und deswegen ist das so gefährlich und eigentlich müsste die Wissenschaft sich selbst disziplinieren und sagen, wir nehmen das raus, weil unwörtlich. Es ist sozusagen nur aus Wissenschaftszwecken gemacht worden, aber bitte Politik, wir warnen euch davor. Und deswegen kann jeder Zuhörer einfach mal generell sagen, wenn er irgendwo eine Zeitungsmeldung, eine ARD-Meldung sieht, wo irgendwas ganz Schlimmes prognostiziert worden ist, ja, was weiß ich, irgendwas stirbt aus oder Brand nimmt zu oder dann ist es garantiert auf diesem extremen Modell basierend. Kann man immer nachgucken, muss man, wenn man die Originalliteratur, dann sieht man 8.5 und dann kann man eigentlich schon aufhören zu denken und nachzudenken, sagen, es ist für mich nicht relevant.
Heißt höchst unwahrscheinlich, ist bzw. unrealistisch.
Ja, ich habe in meinem Klimabuch habe ich dazu ein Kapitel, wie das gekommen ist. Und es ist wirklich interessant zu verstehen, dass es letztlich da auch Sponsoren gibt, also reiche Philanthropen, sogenannte Bloomberg und Steyer in den USA, die den Demokraten nahestehen und die 2012 gesagt haben, so jetzt, wir müssen das Klimathema, nach dem Debakel von Kopenhagen und so, wollten die das wieder auf die Agenda bringen. Und da die vorher gab es ja so diese Extremwetter-Geschichten, hatten versucht mit Hurricane und so und den Al Gore-Film und so die Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Nach Climate Gate, dem E-Mail-Skandal und so war das
da vorbei. Da ging das eben runter und jetzt musste man für nach Kopenhagen einen neuen Anfang finden.
Genau, das hat man dann, ich beschreibe das in meinem Buch, da sind eben diese Superreichen gekommen und haben ihre Klimalobby gegründet und haben eben gesagt, wir müssen die Leute darauf hinweisen, der Klimawandel wird an ihr Portemonnaie gehen quasi. Das war sozusagen das Ziel. Und deswegen hat man mit dem RCP 8.5 Szenario, also da gab es eben viel Geld auch für Studien und so, ja, hat man eben berechnet, wie groß der wirtschaftliche Schaden sein könnte beim Szenario RCP 8.5. Und das war das, man, es ist wirklich, ich beschreibe das detailliert im Buch. Also es geht dann wirklich so, Studien werden gemacht und das geht dann eins zu eins in die Medien. Also das ist die Schlagzeile, Klimawandel macht uns, halbiert unseren Reichtum oder macht uns arm oder keine Ahnung, wie die Schlagzeilen waren. Ja. Und das erkriegt man eben mit diesem Szenario, kann man solche Rechnungen machen. Das macht auch übrigens das Deutsche Umweltbundesamt und auch das Wirtschaftsministerium, die machen das auch. Ich habe das auch in Kommentaren kritisiert und so, es wird aber weitergemacht. Also es ist einfach so, weil letztlich haben die nichts zu befürchten. Das ist letztlich das, was eigentlich Leute auch ganz gerne hören. So, wir haben doch immer gesagt, der Klimawandel ist das schlimmste Problem. Und das ist eben so ein Kulturkampf, der dahinter auch steht, der das auch stützt. Und es ist aber gelungen, eben tatsächlich, diese Lobby hat es geschafft, dieses Szenario populär zu machen und auch tatsächlich in der Wissenschaft, in Tagungen und in Fachmagazine zu bringen, ne? Verstärkt zu bringen. Und in der Wissenschaft viele sehen das kritisch, wollen das auch stoppen und das Problem ist längst erkannt worden. Aber es ist nicht so einfach, weil die Studien werden ja gemacht und man kann sie ja nicht verbieten. Also dann müsste quasi in den Fachmagazinen müssen solche Studien eher sozusagen gestoppt werden, müsste man sagen, Leute, das ist unrealistisch, davon lernen wir nichts.
Aber gibt es nicht einen Begutachtungsprozess, der da sagen würde, dass es so nicht
veröffentlicht wird? Ja, und da spielen in die Rolle immer so, ja, es ist ja trotzdem ganz interessant. Ist es ja auch. Also wissenschaftlich zu sehen, wie ist das Signal beim Extremszenario, wie reagiert die Natur, das kann man sozusagen wissenschaftlich interessant finden. Mhm. Nur am Ende kommt dann steht dann eben so die Schlagzeile, das ist also die Zukunft. Ne? Und das ist eben irreführend.
Das heißt also, wenn ich mal kurz, ich habe eher so das Bild gehabt, allen, die dem Alarmismus Zweifel gegenüberstellen, den wird vorgeworfen, sie seien vielleicht lobbyfinanziert. Ja, also fossile Energien, die wollen vielleicht fossile Brennstoffe weiterhin betreiben oder vermarkten, was auch immer. Aber so wie ich das auch gelesen habe und sie jetzt auch höre, gibt es sozusagen auf beiden Seiten Lobby-Einfluss und beide, ich meine, ist ja auch nichts Neues, wünschen sich Vorteile oder hoffen sich Vorteile, indem sie die Klimawandeldebatte dominieren oder wenigstens beeinflussen. Also haben wir es auf beiden Seiten mit einem starken Lobby-Einfluss zu tun?
Also mit Sicherheit haben wir den Lobby-Einfluss, wie gerade da ausgeführt wurde, da gibt es natürlich auch ökonomische Interessen, nicht? Investitionen in erneuerbare Energien kann man am besten durchsetzen, auch wenn sie nicht wirtschaftlich sind, wenn man solche Angstszenarien verbreitet. Nicht? Mhm. Du wirst doch nicht gegen das Windkraft im Wald sein. Nicht? Das wird ja wörtlich von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin damals gesagt worden, auch von vielen anderen. Wenn wir die Windkraft im Wald, weil sie ja kritisiert worden ist, nicht? Du zerstörst den Wald, nicht? Aber wenn wir die Windkraft im Wald nicht installieren, dann geht der Wald sowieso kaputt durch die Klimakatastrophe. Mhm. Das Argument erschlägt natürlich alles. Mhm. Und es ist auch so leicht, weil wenn Sie jetzt irgendwo eine Wetterkatastrophe haben, die es ja in der Vergangenheit, aber auch heute gibt. Nehmen wir mal das Ahrtal. Mhm. Ja, wen kriegen Sie da vor das Mikrofon oder wen holt man dann vor das Mikrofon? Diejenigen sagen, das hat es vor 100 Jahren auch schon mal gegeben. Der Mensch hat hier tatsächlich das Ahrtal zugebaut und dazu geführt, dass diese Wassermaschen nicht beherrschbar waren. Mhm. Aber das kriegen Sie die vor das Mikrofon, die sagen, es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit durch den Klimawandel. Und dann haben sie den Schuldigen. Dann ist die Politik übrigens auch draußen. Ne? Es ist ja viel einfacher zu sagen, dass die Waldbrände in Kalifornien nichts damit zu tun haben, dass sie die Wasserleitungen umgelegt haben, weil sie irgendeinen Fisch schützen wollten, haben sie ja die Wasserreservoir abgeschafft. Mhm. Und die Feuerwehren dezimiert. Das ist ein Fehler der Politik. Aber wenn man dann sagen kann als Gouverneur, das ist der Klimawandel, ist ja viel einfacher. Und deswegen ist eine Berichterstattung natürlich, ich sehe häufig immer dann der Klimaexperte von Greenpeace. Ja, ich meine, als ob das irgendeine unabhängige Institution wäre. Ja? Mhm. Das ist jemand, der Geld scheffeln will für seine Organisation, nichts anderes. Und deswegen Panik verbreitet.
Mich wundert es so, das hat mich in den Medien so sehr gewundert von Anfang an, dass es dafür keinen Instinkt gibt. Also es ist so, nach diesen Katastrophen ist es doch so, für Politiker, wie Sie gerade sagen, gibt es nichts Besseres, als die Schuld beim Klimawandel zu sehen.
Ja.
Weil dann sind sie alle fein raus. Die Verantwortung ist abgegeben damit. Und dass das immer so durchgeht. Also früher war es doch so, als ich mit Journalismus anfange, war es noch so, dass man die Politiker kritisch gefragt hat. Mhm. Da hätte man als erstes gefragt, sag mal, was ist denn hier schiefgelaufen, dass wir darauf nicht vorbereitet sind? Was ist denn mit dem Katastrophenschutz los und so? Ne?
Ja.
Heute, wenn man das als Journalist macht, das mache ich dann ja, dann wird man als Klimaleugner beschimpft. Nach der Ahrtal-Katastrophe wurde ich aufs Übelste beschimpft, auch von Kollegen gerade, weil ich gesagt habe, ja, das ist etwas, was immer wieder vorkam in der Region. Man hätte darauf vorbereitet sein müssen. Die Regenmengen, Ahrtal-Katastrophe 2021, waren in dem Rahmen, was man schon kannte. Mhm. Also selbst wenn der Klimawandel eine Rolle spielte, hätte man darauf vorbereitet sein müssen, weil das nicht aus dem Rahmen fiel, ja, die Regenmenge. Und das sind Dinge, die sind eigentlich vollkommen banal und man müsste eigentlich annehmen, dass Leute das eigentlich doch interessieren müsste. Also auch gerade Politiker, weil es doch um Menschenleben geht. Es geht doch eigentlich vermeintlich um Menschenleben beim Klimawandel, mhm.
Ja.
Und aber dann, wenn es dann konkret wird und man sich wirklich vorbereiten, wenn man hätte vorbereitet sein müssen und Katastrophenschutz besser hätte organisieren müssen und so, dann ist plötzlich, sind alle, zeigen alle auf Klimawandel und keiner, oder es wird wirklich viel zu wenig danach gefragt. Und das finde ich schon erstaunlich.
Aber das ist ja dann schwer zu durchbrechen, weil sozusagen der Politiker hat einen Vorteil, weil er ist nicht in der Verantwortung. Der Medienberichterstatter hat mehr Klicks, weil er kann eine angsterzeugende Nachricht
stimmen. Mehr Schlagzeilen.
Hat mehr Klicks. Es gibt ja kein Korrektiv, was sagen würde, es hat ja keinen Nachteil.
Ja, deswegen wenn man sind da wir kritisch, ja da, wo wir sind.
Ja.
Deswegen sind wir ja da, wo wir sind.
Ich frage mich jetzt, wie unterbricht mir jetzt diesen Punkt, wo alle eigentlich davon profitieren, diesem Narrativ zu folgen?
Mit einzelnen Leuten. Jeder muss sagen, ey Leute, komm, fragen wir mal nach. Also nicht einfach irgendwas übernehmen, was irgendjemand vorplappert, sondern gucken wir doch mal selber nach. Aber es ist eben in den Medien so, der Anpassungsdruck in den letzten Jahren ist deutlich größer als früher, weil ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so gekommen. Und also bei Kernkraft, ich weiß auch unglaublich, also wenn man irgendwie beim Spiegel nur sagte, irgendwie Kernkraft, Moment, wir können doch nicht aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig aussteigen, wie soll das denn gehen? Dann war das so eine Art rechtsradikale Aussage, so wurde das gewertet. Ne? Und es geht um die Energieversorgung dieses Landes.
Mhm.
Und es ist aber sind Kulturkampfthemen in Deutschland geworden. Ne? Also Klima und Energie sind Kulturkampfthemen geworden, wo Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, wahnsinnig emotional werden. Also das finde ich auch so faszinierend, dass die Leute wahnsinnig aufbringt, ohne dass sie wirklich was darüber wissen würden. Das ist ja diese Art von Emotionalisierung dieses Themas. Und das muss man unbedingt verstehen, um zu verstehen, dass es nicht um die Sache geht bei diesem Thema. Also es ist selten, Sachdiskussionen haben da meistens keinen Sinn, weil es eigentlich wenig interessiert. Es geht darum, sozusagen zu signalisieren, seiner Peer Group, dass man auch dazugehört und sowas. Das ist wichtig bei dem Thema.
Was jetzt nicht neu erscheint, wenn man auf die letzten 5 Jahre guckt, zum Beispiel, da haben wir ein Thema gehabt, was bei Corona, es war auch sehr emotional, es ging da wenig um sachlich. Und da hatte ich auch, also habe ich gern ein Thema kurz ansprechen, wozu Sie auch ein Buch verfasst haben, das heißt Unanfechtbar, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im Faktencheck, so heißt es. Und da geht es um, jetzt nicht wortwörtlich Lockdown, aber es geht um sowas Ähnliches. Und wir haben ja gerade Lockdowns erlebt. Mittlerweile wissen wir, also jeweils die meisten, dass die nicht sehr sinnvoll waren, beziehungsweise nicht das erreichen sollten, was sie erreichen wollten oder nicht haben. Können Sie vielleicht beschreiben, was hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht entschieden, was Sie Fakten gecheckt haben?
Also das Bundesverfassungsgericht hat zahlreiche schwere Fehler gemacht. Der erste Fehler, den Sie gemacht haben, ist, Sie haben einfach nur 4 Quellen benutzt. Einmal ein Buch von Herrn Schellnhuber und Ramsdorff, das geben Sie so offen zu.
Ja,
ein populärwissenschaftliches Buch, das bekanntermaßen vor Fehlern strotzt. Nicht? Also da wird von 7 Grad Erwärmung gesprochen und 5 Meter hohe Meeresspiegelanstieg. Dann den Weltklimaratbericht, Berichte des Umweltbundesamts, die ja nun nicht auch zu den neutralsten gehören und den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Das sind die 4 Quellen. So, und das sind alles Quellen, die natürlich in eine Richtung einzahlen. Aber ich will mal die 3 wichtigsten, wirklich haarsträubendsten Fehler darstellen. Das Wichtigste ist, dass das Bundesverfassungsgericht eben aus diesen Quellen heraus entnimmt, dass das CO2 auf Dauer in der Atmosphäre verbleibt. Auf eine für menschliches Ermessen lange Lebensdauer hat und nicht abgebaut wird. Das ist, das findet man im Weltklimabericht nicht. Da steht drin, die Quellen und die Senken sind so groß, dass sie 50% des ausgestoßenen CO2 jedes Jahr aufnehmen. Mhm. Die Ozeane nehmen immer mehr auf, weil natürlich je größer die Konzentration in der Luft wird, umso mehr nimmt natürlich das Wasser auf, wie bei einer Seltersflasche. Und die Pflanzen ohnehin. Deswegen wird die Erde ja auch grüner. Echt? Die Erde hat alleine in den letzten 50 Jahren 30% mehr an Grünvolumen. Echt? Also bei den Früchten sind es 15% durch CO2. Das hat das Verfassungsgericht einfach unter den Tisch gekehrt, hat gesagt, ein CO2-Molekül, was sozusagen in die Atmosphäre abgegeben wird, verbleibt da. Und deswegen kommt sie denn zu einem begrenzten Budget, das der Menschheit zur Verfügung steht.
CO2-Budget.
CO2-Budget. Mhm. Ja? Weil das ja nie abgebaut wird. Das ist so eine statische Vorstellung. 800 Milliarden Tonnen. Und mehr darf man auch nicht ausstoßen.
Mhm.
So, jetzt kommt Fehler Nummer 2. Also erstmal 800 Milliarden Tonnen steht im IPCC-Bericht zwar drin, aber Herr Marotzke hat ein paar Monate nach dem Bericht gesagt, also da gibt es doch eine Unsicherheit. Wir haben jetzt festgestellt, die Pflanzen nehmen doch sehr viel mehr auf, als wir gedacht haben. Es können auch 1000 Milliarden Tonnen sein. Ja, oder das ist ja schon ein Riesenunterschied.
Herr Marotzke, ja? Vielleicht ist ein Klimamodellierer bekannt.
Das ist der Chef des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg und einer, der eher, sage ich mal, realistisch an die Sache rangeht und ja auch gesagt hat auf die Frage, welcher Kipppunkt macht Ihnen besondere Sorgen? Keiner. Diese Aussage ist wunderbar. Kann ich nur unterstreichen. So, jetzt kommt der Fehler, dass sie diese 800 Milliarden Tonnen durch die Bevölkerungszahl teilen Und das ist der Anteil Deutschlands, ist 0,84%, und dann kommen sie auf 6,7 Milliarden Tonnen, die wir nur noch auszustoßen haben. Mhm. So. Da ist dann der nächste Fehler, darf man eigentlich CO2 durch die Köpfe teilen oder muss man es eigentlich nicht durch die erzeugten Güter teilen, die produziert werden? Denn du kannst ja nicht Somalia vergleichen mit Deutschland. Mhm. Wir produzieren ja auch Dinge für Somalia. Mhm. Und wir können nicht sozusagen eine entwickelnde Industriegesellschaft vergleichen mit einem Hirtenstaat. Wenn man das durch das Bruttosozialprodukt teilen würde, würden wir das die nächsten 50 Jahre einfach so weitermachen dürfen. Daran sieht man schon, wie floating dieses Ziel ist, wie fließend das Ziel ist. Der dritte Fehler ist eben, dass sie sagen, CO2 geht linear, die Temperatur geht linear mit dem CO2. Das ist ein wirklich eklatanter naturwissenschaftlicher Fehler. Es geht logarithmisch, ja. Also von 0 bis 200 hat den gleichen Effekt wie von 200 bis 600, von 600 bis, also immer das Doppelte, nicht? So. Und dann kommen Bränden, zu Waldbränden, zum Meeresspiegel. Immer sozusagen die Zitate, die man sozusagen auf der extremen Seite aus den Büchern schon kannte, hat sich das so eingemacht und hat gesagt, und deswegen, wenn wir nur 6,7 Milliarden Tonnen haben, wir haben jedes Jahr einen Ausstoß von etwa 700 Millionen Tonnen, ist ja dann im Jahre 2030 gar kein CO2 mehr zu verteilen. Dann hätten wir ja faktisch einen Lockdown für die zukünftige Generation. Das waren nämlich die Kläger. Die Kläger waren ja junge Menschen von Fridays for Future, Frau Neubauer zum Beispiel. Und die sollte ja nun auch noch im Jahre 2038 nach Kalifornien fliegen können. Nicht? Das war ja ihr Interesse, nicht? Weil die ist ja als Multiflieger ja bekannt. Deswegen hat das Gericht gesagt, nein, damit die auch fliegen kann im Jahre 2080, müssen wir bis 2030 weniger konsumieren. Das Gesetz wird gekippt, ist verfassungswidrig. Die Bundesregierung hatte nämlich vor, 700, 600, 500, 400 und dann haben sie gesagt, das muss strenger sein, also 700, sag ich mal 550, 300, nicht, steiler runtergehen.
Was muss steiler runtergehen?
Die CO2-Mengen müssen bis 2030 steiler runtergehen, damit noch was übrig bleibt für die junge Generation. Ein völlig mechanistischer Vorgang. Mhm. Und jetzt muss man ja einfach sagen, es ist völlig Banane, was Deutschland emittiert. Nicht? Wir haben 1,5% des Welt-CO2-Aufkommens. Und die Chinesen haben ganz klar erklärt, sie machen den nächsten, bis 2030 steigt das. Mhm. Und dann erst wird es bei ihnen auch eventuell runtergehen. Und am Ende heißt das, ich sage es ganz offen, es kostet uns Wohlstand, weil wir werden es nicht schaffen. Mhm. Es ist völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich. Was die meisten ja nicht begreifen, ist es ja nicht nur der Strom, den man jetzt vielleicht mit Wind und Sonne machen kann und besser natürlich mit Kernenergie, aber es geht um die Mobilität, es geht um die Wärme, es geht aber um die Grundstoffe unserer Gesellschaft. Wenn wir hier im Studio ums Rumschauen, alles, was aus Kunststoffen ist, ja, basiert auf Erdöl. Ja, das sind allein 600 Terawattstunden, die man bräuchte an Energie, um die Raffinerien zu ersetzen und das Erdöl und das Erdgas zu ersetzen. Und wenn man jetzt, ja schon, wir sind ja jetzt im Jahre 25, wir haben also nur noch 20 Jahre Zeit, völlig undenkbar, aber es ist dann durch die Bundesregierung noch verschlimmert worden. Die haben dann gesagt, okay, das Verfassungsgericht hat gesagt 2050, dann wollen wir 2045.
Das einzige jetzt, Land.
Ja?
Das ist auch absurd, ne?
Also wir sind der Pionier-Vorreiter.
Und diese 5 Jahre kosten uns alleine 1000 Milliarden, ne? Also wenn man das wirklich mal durchrechnet.
Aufgrund, ne, der Maßnahmen, die dafür zustimmen.
Wenn das einfach gestaucht wird. Wenn Sie jetzt das in 25 Jahren machen können, dann schon in 20 Jahren bestimmte Maßnahmen.
Kein Effekt auf CO2, weil Deutschland im Emissionshandel ist in Europa. Das heißt, wenn Deutschland 45 auf null ist, können andere Länder das übergebliebene CO2 bis 2050
wird gar nicht. Weil wir, da hat er völlig recht. Wir haben ja einen Emissionszertifikatehandel. Das heißt, wir haben einen großen Deckel über Europa. Und wenn wir jetzt mehr machen, auch heute schon, nicht? Wenn wir glauben, wir machen noch mehr Windturbinen, dann geben wir den Polen, den Spaniern und anderen die Möglichkeit, dieses CO2 zu auszustoßen.
Was sie tun werden wahrscheinlich.
Was sie tun, natürlich werden sie es tun. Und deswegen, das ist ja dieses grüne Paradoxon von Sinn im übertragenen Sinne, der sagt, selbst wenn Europa das machen würde, mit 6,5% Anteil weltweit, das muss man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch, nachdem Amerika gesagt hat, wir machen gar nichts, die Russen haben gesagt, wir haben schon die ganze Zeit gesagt, wir machen nichts, die Chinesen machen nichts, die Inder nichts, da sind wir bald bei 90% und wir kommen mit 6,5 daher. Der sagt, die Förderländer, die Ölförderländer werden das Öl und das Gas weiter fördern. Egal, was Europa da macht.
Und es fällt ja auch dann.
Und deswegen, wenn ihr es vermindert, dann macht es nur für die anderen billiger. Das passiert.
Ja, klar. Da sind wir ein bisschen bei den politischen Maßnahmen, die mich jetzt auch interessieren. Also ich habe mal ein Zitat vom Bundesrechnungshof rausgesucht, da steht, die Bundesregierung investiert Milliarden in den Klimaschutz, wie erfolgreich ihre Investitionen sind und ob sie sich lohnen, weiß sie jedoch nicht. Ihr fehlt ein Verfahren, mit dem sie die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Klimaschutzmaßnahmen erfassen kann. Ja. Was ja wahnsinnig klingt, aufgrund der Menge an Milliarden, um die es geht, also steht da auch drin. Was für klimapolitische Vorhaben sind denn im Koalitionsvertrag oder sind denn vorgesehen, die jetzt weiter passieren sollen? Wie wird sich das Thema weiterhin politisch manifestieren, auch für uns
in Energiewende weiter. Ich habe nichts gesehen, was sich unterscheiden würde von dem, was Habeck vorgehabt hat.
Was heißt das praktisch?
Das heißt Ausbau von Solar, Wind und Backup-Kraftwerke. Es bleibt beim Atomausstieg. Das ist das Absurdeste, ist wahrscheinlich, ist sehr, sehr vieles absurd, aber das ist auch sehr absurd. Gibt es auch auf der ganzen Welt nicht. Deutschland hat im Energieeffizienzgesetz festgeschrieben, dass es seinen Energieverbrauch bis 2045 fast halbieren will im Vergleich zu 2008.
Ja. Wow.
Also das ist das einzige Land der Welt, jemals in der Geschichte, will Deutschland sein, das bewusst seinen Energieverbrauch deutlich schrumpfen will. Das ist gleichbedeutend mit weniger Wohlstand. Es gibt eine Kausalität zwischen Energieverbrauch und Wohlstand, ja?
Das ist eine Gerade, ne? Wenn Sie Energieverbrauch mit Wohlstand, ist Parallele.
Und dass man das bewusst, also vorsätzlich, in ein Gesetz schreibt. Ja. Und das sorgt nicht für einen Aufschrei. Ich finde es unglaublich, dass das nicht, also.
Ich wusste das gar nicht.
Ja, genau. Weil öffentlich-rechtliches Fernsehen und sowas, die interessiert das überhaupt nicht. Wenn man, die glauben, es wird ja, ist ja die Energiewende, ist ja was Gutes.
Ja.
Ja, aber es geht hier darum, also es ist ein mutwilliger Angriff auf den Wohlstand dieses Landes. Und Wohlstand bedeutet nicht irgendwie reich oder sowas, sondern es geht vor allem um Leute, die jetzt schon wenig haben, die dann weniger haben werden. Und es geht um ganz grundsätzliche Dinge, also um Arbeitsplätze, medizinische Versorgung, Bildung, Infrastruktur. Da braucht es ja Geld, Gesundheitswesen und so, ne? Dafür ist jetzt ja schon kein Geld da. Und Deutschland, es ist alles auf vielen Ebenen absurd, deutsche Energiewende, aber dass man, was Sie gerade ansprachen, Rechnungshof, Deutschland weiß nicht, die Regierung weiß nicht, wie teuer die Energiewende ist, obwohl sie wahnsinnig teuer ist. Also McKinsey und andere Institute rechnen das so aus, kommen auf hunderte von Milliarden und in den nächsten Jahrzehnten auf mehrere Billionen. Ja, und weil auch jeder Bürger ja sich beteiligen muss. Ist ja nicht nur der Staat, der da Geld ausgibt, sondern die Bürger müssen ja auch. Und das hat dann, da wird denn der Klimaeffekt wird sowieso vergessen, weil wir haben das ja schon durchexerziert, also Europa klein und Deutschland noch kleiner und wenn Deutschland früh fertig ist, machen die anderen Europäer das einfach wett und so weiter. Aber dass Deutschland die Ausgaben nicht kennt, gleichzeitig aber ein Ressourcenproblem hat, was Migration, riesige Kosten, Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und so weiter, dass man da keine Öffentlichkeit für bekommt, das ist hier ein riesiges Problem. Das ist, finde ich, absolut rätselhaft. Es geht hier um die Fundamente des Landes. Also es ist nicht übertrieben. Ja, das ist wirklich ein Problem.
Da würde ich gerne nachfragen. Sie haben mutwillig gesagt, ich meine, es liegt doch auf der Hand, dass es der deutschen Bevölkerung oder Gesellschaft schadet. Warum wird es dann gemacht und dann beschlossen? Ja, es ist natürlich jetzt, wir wissen es nicht, aber.
Ja, weil es nicht, ich glaube, weil es nicht umsetzbar ist. Also Ich habe mit jemand, der Zugang hatte zu dem Kanzler, der ihm gesagt hat, also das Mindeste, was wir jetzt seitens der Industrie erwarten, ist, dass wir zurückkommen auf das europäische Recht mit 2050. Das würde uns schon ein bisschen Luft verschaffen jetzt, nicht? Mhm. 5 Jahre ist ja im Investitionsraum dann schon etwas. Und da soll er gesagt haben, ich werde mir doch nicht den Hintern jetzt verbrennen für Dinge, die in 45 dann vielleicht gar nicht eintreten. Es ist die große Angst vor dem Shitstorm und der große Angst vor, also es gibt immer noch eine sehr grüne Hegemonie. Und wenn Sie fragen, wie die Menschen in Deutschland zur Energiewende stehen, dann sagen 66% ist gut. Mhm. Sie finden das gut. Wenn Sie allerdings fragen, wie viel sind Sie bereit, in Ihrer Nähe eine Windkraftanlage zu akzeptieren, dann sind das nur noch 40%.
Frage, wie viel Sie ausgeben würden.
Wenn Sie sagen, wollen Sie dafür eine Heizung, eine Wärmepumpe haben, sind es nur noch 15%. Das heißt, wenn die Leute merken, dass es sie auch Wohlstand kostet, dann ist das mit dem hehren Ziel schon nicht mehr so weit. Aber ich will das schon nochmal diese Beobachtung auf einen anderen Sektor ausweiten. Das kostet ja nicht nur Wohlstand, es kostet vor allen Dingen auch Arbeitsplätze. Und mit null Effekt. Wenn Sie die Produktion von Kupfer, Glas oder Chemikalien in Deutschland dicht machen, weil die Energiepreise zu hoch sind und die Klimakosten zu hoch sind, dann verlagern Sie die in ein anderes Land, wenn es China ist, mit dem dreifachen CO2-Ausstoß. Mhm.
Pro Einheit,
ja, pro Bruttosozialprodukt. Mhm. In den USA das Doppelte. In Frankreich weniger, nicht? Aber die meisten gehen dann nach China. Also das heißt, auch klimapolitisch bringt das überhaupt gar nichts, nicht? Das müsste man ja eigentlich mal unseren grünen Vortunern sagen, was ihr da macht, indem ihr die Industrie vergrault in Deutschland, die sich so langsam zurückziehen, nicht? BASF in Ludwigshafen hat ja es schon begonnen zu verlagern nach China. Schaden wir unserem eigenen Wohlstand, aber auch vor allen Dingen die CO2-Emission wird verdreifacht. Mhm. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass man sich, das können wir 3 Jahre mal diskutieren, warum gelingt es der Politik nicht, die das eigentlich weiß? Es ist nicht so, dass die das nicht wissen. Einige wollen es nicht wissen, aber ich glaube schon, dass denen das schon bekannt ist. Ich würde noch sogar weitergehen, warum organisiert die IG Metall und die IG BCE zusammen mit den Arbeitgebern, mit den Vorständen der großen Industrien, die davon betroffen sind, die Exitus haben werden. Aluminium ist das nächste, was dicht gemacht wird in Deutschland. Glas, Papier ist jetzt am, wir können nicht einmal den Grundstoff der Düngemittelindustrie in Deutschland mehr herstellen, Ammoniak, ja. Das ist sozusagen etwas, was wir 1916 hier in Deutschland entwickelt haben.
Das kommt bald aus Afrika. Im Rahmen der Wasserstoffwirtschaft importieren wir bald Dünger Ammoniak aus Afrika. Mhm.
Wir holen ihn dann als Ammoniak aus Afrika. Genau. Da müsste es doch eigentlich möglich sein, einen Widerstand zu organisieren. Aber das passiert nicht. In der Industrie hält man die Klappe. Das sind auch Vorstände, die sind für 5 Jahre gewählt und sagen, ich will mir das, dieses Ding nicht an. Ich kriege ja sofort einen Shitstorm. Und ich bin ziemlich nicht sicher, ob der das dann auch überlebt,
wenn also es einen Shitstorm gibt. Wer Klimapolitik kritisiert, bekommt Ärger.
Ja, der wird also als konservativ, rechtsradikal oder Klimaleugner oder was weiß ich abgestempelt. Daran haben wir, glaube ich, zu arbeiten. Und ich glaube, dann ein großer Vorteil wäre schon, wenn wir eine andere Struktur im öffentlichen Rundfunk hätten, weil da kommt der größte, ich glaube, die größte Beeinflussung jeden Tag in die Wohnstuben. Aber die große Chance sehe ich schon, dass wir mittlerweile in der Jugend zunehmend Informationskanäle genutzt werden, die sich freimachen von ARD und ZDF. Wer guckt die noch?
Mhm, junge Leute.
Das gucken die alten Leute noch, aber deswegen auch solche Formate, wie sie es machen, helfen natürlich und bringen eine Gegenöffentlichkeit. Aber die ist noch nicht stark genug, um Politikern und Industriebossen, die es ja erkannt haben, dass wir hier mit dem eigenen Wohlstand spielen, es möglich zu machen, gegen diesen noch so mächtigen Zeitgeist zu verstoßen.
Also wenn die jungen Leute merken, die jetzigen Teenager, wenn die merken, dass was passiert ist, also diese mutwillige Zerstörung von Wohlstand für eine Idee, wenn man es mal positiv formulieren will, die ja letztlich machtpolitisch eingesetzt wurde. Ne? Also ist letztlich diese Idee, diese Umweltgedanken, die dahinter stehen, sind ja letztlich, geht es um Machtpolitik und gesellschaftliche Durchschlagskraft. Das hat sich auch sehr gelohnt für viele. Aber es geht auf Kosten des Landes. Und wenn die jungen Leute, die jetzigen Teenager, das mal merken, die werden, glaube ich, mal sehr, sehr wütend werden, wenn sie merken, was ihnen angetan wurde. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, um dieses Fortschrittsthema ein bisschen ins Spiel zu bringen. Ich merke, das kommt nicht vor. Man glaubt, das kommt von selbst, ja. Und ich glaube, die jetzigen Teenager, die sind anders als diese Greta-Generation. Das merke ich so im Umgang. Das sind schon Leute, die sind deutlich pragmatischer. Ich merke das bei jüngeren Journalisten auch. Also bisher war es so im Journalismus, also es ist mit persönlichem, wenn man sozusagen die Energiewende kritisch sieht, ist es wirklich mit deutlichem Risiko für einen, geht es einher, ne? Also im Journalismus. Das ist wie, als ob man Nazi wäre oder so. Ja? Es geht letztlich um die Energieversorgung des Landes, immer kritisch hinterfragt werden muss, wo es keine, sozusagen, es geht ja nicht um böse und gut, sondern es geht um technologische Fragen, ja, und ökonomische Fragen. Aber es ist Kulturkampf. Und da wurde mir, also wenn ich kritische Frage gestellt habe, eine Kollegin sagte mal so, stellte sich ganz empört vor mich und meinte, Axel, willst du eigentlich die Energiewende verhindern? Und ich habe so 5 Sekunden durch sie angeguckt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also nicht, also diese Empörung und dieses, diese Emotionen, die mit dieser Energiewende verbunden sind, dieser Generation ist da Hopfen mal verloren. Und die jüngere Generation, glaube ich, auch jüngere Journalisten, da merke ich, es gibt eine Neugierde und es gibt da mehr kritischen Geist wieder, der da kommt, um auch diese Dinge zu hinterfragen, die da eigentlich passieren. Denn nochmal, wie kann man vorhaben, die Hälfte des Energieverbrauchs zu reduzieren im Industrieland? Also die Idee allein ist doch schon schwachsinnig, dass man sie ein Gesetz schreibt. Und das hat keinen medialen Aufschrei zur Folge. Das ist für mich wirklich unerklärlich. Und das, ich glaube, da wird es, die nächste Generation wird da, glaube ich, mal sehr, sehr böse werden.
Ich würde gerne noch eine Sache, die für mich ähnlich unfassbar erscheint, aber vielleicht für Sie nicht, weiß ich nicht. In dem Koalitionsvertrag steht Klima, also 80 Mal. Und gleichzeitig geht es darum, Sondervermögen für mehr Krieg, mehr Aufrüstung zu generieren. Mein Kenntnisstand ist, dass kriegerische Handlungen wahnsinnig viel CO2 verursachen. Aber meines Kenntnisstands gar nicht einbezogen werden in irgendwelche Berechnungen. Müsste man nicht im Prinzip, wenn man der Sache folgt, auch absolut für Frieden sein und gegen kriegerische Handlungen?
Na, es gibt, glaube ich, viele andere Gründe als die CO2-Lastigkeit eines Krieges, um sich für Frieden einzusetzen.
Auch, ja.
Aber es ist tatsächlich ist für mich so eine gewisse Trias, nicht? Sie haben das bei Corona gesehen, nicht? Da wollte man auch sozusagen es besonders gut machen. Gut gemeint war das möglicherweise und schlimm gemacht. Beim Klima wollen wir auch auf der Seite der Guten sein und wir sehen es jetzt auch bei der Frage geopolitischen Auseinandersetzung, dass wir durch Angst eine Bereitschaft erzeugen, uns wieder, ich hatte, glaube ich, jetzt ein Bischof gesagt, nee, wir müssen wieder kriegsfähig werden. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Sagt ein deutscher Bischof, ein katholischer Bischof war es sogar. In Evangelien kann man das sogar häufiger hören. Dass wir in der Vergangenheit eine Friedensdividende verschafft haben auf Kosten unserer eigenen Sicherheit, das merken wir jetzt schon. Ne? Also das insofern ist, glaube ich, die Trump-Regierung für uns eine heilsame Erfahrung, zu sagen, ein Staat muss sich verteidigen können, ne? Er muss übrigens auch Grenzen ziehen können, das sage ich auch dazu. Und sonst ist er kein Staat, nicht, wenn er seine Grenzen nicht kontrollieren kann. Aber dass es jetzt sozusagen in schon eine gewisse Angst mache, als ob der Russe kurz vor Berlin steht, um bestimmte Dinge hinzukriegen, das hat mich schon auch sehr negativ beeindruckt. Das ist so eine, das ist der gleiche Mechanismus, nicht? Durch Angst eine gewisse unangenehme Forderung durchsetzen zu können.
Weil ich meine wirklich diesen CO2-Bezug. Für mich ist es, wenn das so eine Krise ist, dann wäre doch auch jeder Krieg zu vermeiden. Aus anderen Gründen natürlich auch, das ist ja völlig klar. Aber es passt für mich eigentlich nicht zusammen, muss ich ehrlich zugestehen.
Ja, es ist ja so, diese CO2-Paradoxie gibt ja auch viele lustige Geschichten von UN-Klimakonferenzen, wo sie alle mit Privatfliegern einfliegen und so. Und die Rechtfertigung ist ja immer da, ja, wir sorgen ja dafür, dass es alles, dass der Klimawandel dann gestoppt wird. Und deswegen dürfen wir das, weil wir eine Mission haben. Und deswegen ist der Luxus dann eben erlaubt.
Das höhere Ziel.
Ausgewählten Personen. Also es ist voller Widersprüche natürlich. Ne?
Ja.
Aber man könnte schon die Frage stellen, ob die Mittel, die jetzt sozusagen in der Zukunft bereitgestellt werden, um militärisch ausgegeben werden, wird ja nur ein Bruchteil sozusagen in neue Technologien einstellen würden, dann wäre das mit Sicherheit sehr viel sinnvoller. Aber davon sieht die Koalitionsvereinbarung auch nichts vor. Nicht? Die reden nur seitenweise über Wasserstoff und ich habe immer frage mich immer, warum erzählt denen keiner, dass das einfach eine höchst unwirtschaftliche Veranstaltung ist? Nicht? Wasserstoff ist viermal so teuer in der Erzeugung. Warum unbedingt muss das jetzt Wasserstoff sein? Das hat auch irgendjemand hinbekommen, dieses Narrativ den Regierungen, ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern wird auch in anderen Ländern ein bisschen nicht so stark, aber hier besonders kultiviert, weil man denkt, ich glaube, die Lösung ist da, man hat sich vorgestellt, man kann Deutschland versorgen mit Windenergie und Sonne. Jetzt haben sie gemerkt, oh, nachts scheint die Sonne nicht. Das ist ja eine große Erkenntnis. Und im Sommer ist kaum Wind und im Sonne ist im Wind auch nicht da und wenn beides nicht da ist, haben wir ein Problem. Also müssen wir speichern und dann kommt sozusagen wie Deus Ex Machina dieser Wasserstoff als so eine Fata Morgana raus. Das erste ist schon teuer, ja, Sonne und Wind mit Gaskraftwerken abzuhören. Jetzt wollen wir das auch noch unbedingt mit Wasserstoff machen. Das ist Wolkenschieberei. Das wird nie funktionieren. Das wird nie funktionieren und trotzdem steht das seitenweise in Koalitionsvereinbarungen. Und als einzige neue Technologie, übrigens ist es ein wirklicher Treppenwitz, als einzige neue Technologie, die man jetzt aufgenommen hat, ist das Höhenwindkraftwerk. Hast du das auch gelesen? Höhenwindkraftwerk. Ich habe ja mal Windkraftwerke gebaut. Ja, waren die größten der Welt damals. 5 Megawatt hier in Hamburg und in Husum. Das erste spricht meinen Namen, bin ich auch stolz drauf. Und da haben wir uns auch mal mit Höhenwindkraftwerken beschäftigt und haben gesagt, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Muss man sich ja vorstellen. Du musst dann, da oben ist Wind. Richtig. Ja, sehr viel mehr Wind als hier. Aber da musst du das mit Seilen festhalten. Du musst sozusagen Kabel haben. Das, stellen Sie sich mal vor, ein 500 Meter langes Kabel irgendwo nach unten, vom Flugverkehr, da muss man eine große Zone drum machen. Wie stellen sich die Leute das vor? Das steht im Koalitionsvereinbarung. Höhenwindkraftwerk für Deutschland. Google ist völlig unmöglich. Kannst du nirgendwo machen.
Google ist gerade ausgestiegen.
Kannst du in der Wüste vielleicht machen.
Google ist da ausgestiegen aus Höhenwindkraftwerken. Ja. Die sagen, es ist vollkommen unrentabel, wird sich nicht lohnen.
Okay.
Und so, ne? Und Deutschland, dann wenn Google ausgestiegen ist, ist es das Signal für deutsche Beamte zu sagen, ja, das machen wir dann. Wir zeigen es der Welt.
Politiker, bitte.
Ja, genau. Ja, Politiker, ja.
Ich würde gerne ganz zum Schluss einfach noch eine offene Frage stellen. Gibt es zum Thema Klimawandel, Klimapolitik noch irgendwas, was Ihrer Meinung nach gesagt werden sollte, was wir jetzt nicht ausführlich oder gar nicht benannt haben? Vielleicht fange ich bei Ihnen an. Was ist Ihnen noch wichtig zum Schluss?
Ich finde, wir haben jetzt einen Pfad eingegangen, der ist ganz, ganz brandgefährlich. Und ich mache mir immer die Gedanken, wie kriegen wir denn da nochmal die Kurve? Die Kurve kriegen wir natürlich dann, wenn alles zusammenbricht, dann werden wir schon, aber das, so weit will ich es ja nie und nimmer kommen lassen. Und wir haben jetzt leider in der Verfassung das 2045 klimaneutral. Und das kriegt auch so schnell keiner wieder raus, Weil die Linke hat ja eine Sperrminorität im Deutschen Bundestag von einem Drittel, das wird sie auch immer haben. Linke, SPD und Grüne werden nie wieder zustimmen, dass dieses 2045 aus dem Grundgesetz herauskommt.
Dabei ist es ja gerade, es ist das Paradoxe, die Linke hat sich ja komplett gedreht. Linke war ja mal pro Energie. Also bis in die 60er Jahre war mehr Energie sozusagen eine der Hauptlösungen der Linken, der Kommunisten.
Kommunismus ist Elektrizität und Waffen.
Ja. Und das hat sich komplett gedreht. Mittlerweile ist Linkssein bedeutet Schrumpfung, weniger Energie. Ja. Also nicht mehr, wir wollen die Fabriken kontrollieren, wir wollen gar keine Fabriken mehr, wir wollen keine Energie mehr. Also das ist hat sich komplett eigentlich von den Leuten entfernt, für die sie eigentlich mal gekämpft haben. Und vielleicht merken die das ja irgendwann mal.
Dass auch Industrie war immer der Kern der Linken, ja, sozusagen die Industriearbeiterschaft zu mobilisieren.
Ja.
Tun sie ja nicht mehr, das macht die AfD.
Deswegen wollen sie die Industrie
auch raushaben aus dem Land. Nicht mehr die SPD, die Linken. Auch nicht mehr die Linken.
Mhm.
Aber wenn das jetzt so ist, dann muss man sich die Frage stellen, wie kriegen wir es trotzdem, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und stellt man sich vor, eine bürgerliche Mehrheit, die wir dann irgendwann mal kriegen würden. Und jetzt haben die aber dieses Grundgesetz. Und da muss man jetzt sich beschäftigen mit einem Wörtchen, das heißt klimaneutral. Das ist Gott sei Dank in den Gesetzen wird immer gesagt, nicht null CO2, sondern netto null. Was ist klimaneutral? Und diesen Begriff, den müssen wir tatsächlich jetzt mal neu besetzen, weil klimaneutral ist nicht null. Und da ist das Schöne, dass diese Mutter Erde uns wirklich hilft bei unseren Sünden. Wir haben CO2 im Übermaß ausgestoßen, keine Frage. So viel, dass das immer in der Erdatmosphäre sich aufgebaut hat. Aber die Ozeane nehmen was auf und die Pflanzen nehmen was auf. Und das ist, wie ich gesagt habe, mittlerweile 56%. So. Wenn jetzt sozusagen wir es nur schaffen zu halbieren, dann steigt das auch nicht weiter. Dann sind wir klimaneutral. Und das steht im Pariser Abkommen drin. Das muss man nun mal lesen. Im Pariser Abkommen steht drin, das Ziel ist, eine Situation zu schaffen, dass die Emissionen das Ausmaß der Senken nicht überschreiten.
Aber Klimarat sagt ja, Senken wirken wird schwächer.
So, und das ist jetzt die große Frage. Also der Weltklimarat rettet sich jetzt und sagt, ja, die Senken werden ja schlechter. Ja, die gehen ja zurück. Das stimmt aber bis heute überhaupt gar nicht. Die Senken sind jedes Jahr mitgestiegen, sogar stärker als sozusagen unsere Emissionen. Weil die Weltmeere sind unendlich groß. Sie können das CO2 in die Tiefe verschieben und die Pflanzen kennen keine Grenzen. Jedenfalls nicht bis 800 ppm. Nehmen Sie immer, das kennen die holländischen Tomatenzüchter sehr gerne. Die machen nämlich bei 600 ppm gerne ihre Tomaten ein bisschen größer. Und das ist, muss unsere, und jetzt habe ich es mal ausgerechnet, wenn das, was das für Deutschland bedeutet, nicht? Das würde bedeuten, dass wir so viel Tonnen ausstößen dürfen, wie Wärme und Mobilität heute ausstößt. Und wenn man dann sich anguckt, dann haben wir nur noch Punktquellen, wie wir sie, also Kraftwerke und Industrieanlagen. Und da kann man durch beim Strom gibt's keine andere Möglichkeit, als das zurück zur Kernenergie, aber in eine neue Generation von sicheren Kernkraftwerken. Und bei der Industrie gibt sie auch vom Weltklimarat vorgeschlagene Sequestrierung, also Abscheidung von CO2. Und damit hätten wir eine Möglichkeit, das Thema tatsächlich grundgesetzkonform irgendwie zu lösen. Ja. Es ist eine Krücke, ja, aber ich glaube, wir werden mit diesen Krücken in die Zukunft gehen müssen.
Ja, vor allem CCS auch. Ne? Deutschland war mal Weltspitze, CO2-Abscheidungstechnologie, war Deutschland vor 15 Jahren Weltspitze, wurde verboten. Das ist, wenn man sich überlegt, dass der Aufschwung in den Schwellenländern von fossiler Energie getrieben sein wird in den nächsten Jahren, wäre das Mittel der Wahl, ja. Wenn man da CCS im großen Stil einsetzen könnte, was ja eben aber auch nicht gewünscht ist, weil Technologie, dann wäre dem sehr geholfen. Da könnte man da viel erreichen, ne?
Aber Sie kennen die Geschichte, wie es gescheitert ist, nicht?
In Deutschland oder allgemein?
Ich war ja bei RWE, als wir dieses entwickelt hatten. CCS. Da sollte ein neues Kraftwerk gemacht werden mit Kohle. Und dann haben wir gesagt, ja, dann scheiden wir ab, das CO2. Und pumpen es in Schleswig-Holstein in den Untergrund. Und als dieses herausgebracht worden ist und unserem Vorstandsvorsitzenden in Anwesenheit von Angela Merkel gesagt hat, das findet sie eine gute Idee, gab es in Schleswig-Holstein einen Oppositionsführer, der hieß Habeck, und hat gesagt, wir lassen es nicht zu, dass Schleswig-Holstein zum Müll, CO2-Mülleimer Deutschlands wird.
Die Zitate haben wir löschen lassen auf der Homepage.
Und dann, das finden Sie heute übrigens nicht mal bei den Grünen auf der Homepage, weil Habeck jetzt ja gesagt hat, muss man ihm zugestehen, 10 Jahre später kam er zur Erkenntnis, es geht nicht ohne CCS, hat das Gesetz aber jetzt nicht hingekriegt, macht jetzt die neue Koalition wahrscheinlich. Aber wir haben 12 Jahre verloren, ja. 2009 war das, glaube ich, 2010. Und dann ist es sozusagen, gab es Demonstrationen in Kiel, weiß ich noch, nicht? Renate Künast mit der Gasmaske durch Kiel, ja, weil das ja Giftgas ist, ja. Und dann gab es eine Welle und dann hat der damalige Ministerpräsident Carsten gesagt, jetzt machen wir einen Bundesratsantrag, das wird verboten. Und im Bundesrat haben sie eine Mehrheit gekriegt. Es gab nur 2 Länder, die dafür waren. Hamburg übrigens und Brandenburg. Weil in Brandenburg hatten sie diese Versuche gemacht und Hamburg wollte gerade ein Kohlekraftwerk bauen und brauchten das, ja. So. Aber die Mehrheit war dagegen und dann hat der Bundestag das auch beschlossen. Dann wurde es 2014, hat ein bisschen gedauert, gesetzt und seitdem ist es verboten in Deutschland. Müsst ihr euch vorstellen. So eine Technologie zum CO2-Abscheiden, zum Lösen des CO2-Problems. Und es wird ja immer gesagt, ja, dann ist das irgendwie im Untergrund und dann wabert das irgendwie hoch. Da wabert überhaupt nichts hoch. Weil, da bin ich nun als Chemiker aufgerufen, wenn Sie CO2 in silikatisches Gestein einbringen, verbindet sich das mit dem Silikat, mit der Kieselsäure und es bleibt als Carbonat da unten bis zum jüngsten Gericht, als Feststein, als Carbonatgestein. Ja? Aber es wurde nicht gemacht und jetzt versuchen Sie das wieder so langsam hinzukriegen. Aber
ich finde, die Geschichte zeigt auch sehr gut, dass es eben, das betreiben Leute gegen CCS, waren die gleichen Leute, die das Klimaproblem besonders schrill kommunizieren. Ne, das zeigt auch, dass es irgendwas da nicht stimmen kann. Also wenn das Klimaproblem wirklich so dringend ist und so alarmistisch gesehen wird.
Dann hätte man das sagen müssen, komm, wir lösen das jetzt hier.
Das ist dann auf jeden Fall ein Mittel der Wahl. Ja. Man könnte zumindest sagen, Deutschland muss CCS Weltspitze sein, damit man das exportieren kann, weil müsste auf jeden Fall Teil der Lösung sein. Dass man das auf keinen Fall will, dass man es so verunglimpft hat, diese Technologie. Die gleichen Leute, die das Klimaproblem so besonders schrill kommunizieren, das zeigt, und das beschreibe ich auch in meinem Klimabuch, es geht oft um was anderes. Ne? Das Klimaproblem ist real, aber es geht den Leuten, die damit arbeiten, eben oft um andere, um politische Dinge. Und das muss man dechiffrieren. Also das ist, ich finde es hochinteressant, aber es ist eben auch gerade in Deutschland besonders schlecht gelaufen. Also Deutschland hat sich da sehr in eine Sackgasse manövriert. Ne? Mhm.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage, bevor ich es abschließe. Was wäre, wenn wir ganz viele Bäume pflanzen?
Würde helfen, natürlich. Ja. Ganz viel. Es gibt ja diesen verrückten Plan aus der ersten Periode von Trump, der ja mal von 1 Trillion Bäumen gesprochen hat. Und ich habe das mal durchgerechnet. Das ist natürlich viel, viel, viel günstiger, als was wir machen. Also wenn Sie mit dem Geld, was wir hier ausgeben, diese Bäume pflanzen würden, hätten Sie die Hälfte des Problems gelöst. Nicht? Es gibt eine Studie der Zürcher ETH, die das mal berechnet hat, nicht? Das müsste ja Neupflanzung sein, nicht? Also du kannst ja nicht roden und wieder neu pflanzen, sondern du musst natürlich jetzt sozusagen in die borealen Wälder oder in den Wäldern, die sozusagen noch keine Bäume tragen, das anpflanzen. Aber die Anpflanzung ist, wenn du das mit 20 Euro mal rechnest, so eine Anpflanzung, und die hat dann über die Lebenszeit kommst du auf Kosten, CO2-Kosten, die sind irgendwo bei 5 bis 10 Euro pro Tonne. Das ist die preiswerteste Möglichkeit. Wird übrigens auch im Weltklimabericht leider nur so als eine Möglichkeit geschrieben, weil natürlich der Weltklimabericht ist ja UNO geprägt und die Entwicklungsländer wollen sich natürlich nicht reingreifen lassen in ihre Regierungshoheit. Aber natürlich, das wäre eine tolle Lösung. Wie gesagt, 50% macht die Erde von selbst und bei dem Rest 50%, müssten wir helfen. Wir können aber auch ein bisschen vermeiden, CO2. Das würde ich auch schon nicht ganz ausschließen wollen. Aber heute machen wir es andersrum. Wir machen alles null und sagen, die Natur kann gar nichts. Mhm.
Ja, vor allem ist Deutschland einfach, es ist wahnsinnig teuer, aber unglaublich ineffektiv. Ne? Also Deutschland ist besonders, eine Tonne CO2 zu sparen in Deutschland, einzusparen, kostet in Deutschland so viel wie nirgendwo sonst. Mhm. Und oft ohne Wirkung. Also es ist krass. Ne? Also Deutschland gibt aus für zum Beispiel energetische Wärmeisolation für Gebäude hunderte Milliarden für Renovierung. Und das kostet dann 1.000 Euro pro oder mehr als 1.000 Euro pro vermeideter
Tonne CO2.
Genau. Mhm. Und genau, und das ist wie viel teurer? 10-mal teurer als der aktuelle Preis. 10-mal teurer,
genau. Der aktuelle Preis ist bei 80 bis 100.
Ja.
Und wenn du eine Wärmepumpe machst oder Isolierung, ist gleich beim Auto, nicht? Das Auto CO2-frei zu machen, ist eine der teuersten möglichen, kostet 800 Euro pro Tonne, ja? Und das machen wir, ja? Das ist alles idiotisch. Anstatt zu sagen, komm, das Geld geben wir jetzt wegen meiner nach China und die machen CCS für die gesamte Industrie, da hätten wir wahrscheinlich nur mit einem Bruchteil der Kosten den gleichen Effekt.
Und deswegen spricht Hans-Werner Sinn ja, der Ökonom, von Revolution von oben. Ne? Die deutsche Energiewende ist so aufgezogen, dass sie im Grunde Geld, Subventionen in die Kassen von Leuten spült, die profitieren, die in dieser Lobby sind, oder eben von Leuten, die eh schon Geld haben, weil die können sich dann Solarkraftwerke aufs Dach holen von ihren Häusern, die können sich Autos leisten, das können sich andere gar nicht leisten. Und diese Renovierung der Häuser und so, das sind alles reichere Leute, die sich das leisten können. Und es ist eine Revolution von oben. Die deutsche Energiewende, auch inszeniert vom grünen Bürgermilieu. So. Und das sind eben die gesellschaftlichen Hintergründe dieses Debakels, die man auch mit ein.
Ja, die Umverteilung ist massiv und die war früher sichtbar. Da hatte man ja immer die EEG-Umlage, die jeder Bürger bezahlen musste, ob arm oder reich. Aber profitieren haben natürlich nur die, Apotheker, Ärzte und sonst was, die ihr Geld angehen. Ich habe nichts gegen die, können die auch gerne tun, aber bitte nicht auf Kosten der anderen, die das dann bezahlen, derjenigen, die nicht die Masse an Kapital haben, um einen Windpark sich zu beteiligen. Und das ist aber jetzt abgeschafft worden. Das war zu offensichtlich, weil es jeder in seiner Stromrechnung gesehen hat. Jetzt macht es der Staat, hat es einfach übernommen. Jetzt ist das in dem sogenannten Klimafonds etwa 20 Milliarden wird jetzt jedes Jahr sozusagen aus unseren Taschen
finanziert vom Steuerzahler.
Finanziert vom Steuerzahler ist unser Geld. Mhm. Ja. Niemand anderem gehört das, sondern uns. Unser Geld geht in die Taschen der Solarbetreiber und der Windkraftbetreiber. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann will ich nochmal mit einem kleinen Aperçu enden. Ich fahre jetzt viel nach Baden-Württemberg, weil da will die grün-schwarze Landesregierung natürlich unbedingt ein paar tausend Windkraftwerke bauen. Das Problem ist nur, dass da kein Wind ist. Und deswegen müssen sie dort in die Höhenlagen gehen. Im Schwarzwald immer auf die Höhenlagen. Und dann bauen sie die noch 250 Meter hoch. Die müssen sehr, sehr hoch gebaut werden. Und deswegen sind sie auch sehr, sehr teuer. Mhm. Führt übrigens dazu, dass in den Tälern sind die Dörfer. Ja, die richtig schön beschattet werden. Ein wahnsinniger Widerstand. Ich kann mich vor Einladung gar nicht retten, weil die Menschen haben wirklich auch Angst davor, dass sie ihre Tourismus, ihre Erholungsgebiete
beschattet.
Ja? Ja, weil das beschattet ja schön, nicht? Den ganzen Tag. Da kommt die Sonne mit schöner Flitterschein. Aber das Entscheidende, weswegen ich das erzählen wollte, das ging nur deswegen, weil die alte Bundesregierung gesagt hat, okay, wir wollen diese Bayern und diese Baden-Württemberger auch mit Windkraft beglücken. Die sollen auch von diesen tollen Technologien profitieren. Aber es reicht das Geld, das man damit erwirtschaften kann, nicht aus. Also machen wir eine Sonderregelung für Bayern und Baden-Württemberg, dass die 50% mehr Einspeisevergütung bekommen als die Nordländer. Das ist der sogenannte Südbonus. Ja, die kriegen also nicht 7 Euro Cent pro Kilowattstunde garantiert für 20 Jahre, sondern 11,3. Und dann rechnet sich's. Aber diese 11,3 bezahlen wir alle. Und ich habe dann immer gerne vorgerechnet, dass es für jedes Windrad 6 Millionen Euro über die Laufzeit einfach aus den Taschen der Bürger in denjenigen, die da investiert haben, die sonst nie investieren würden. Niemand würde auf die Idee kommen, in Bayern oder Baden-Württemberg mit der halben Windgeschwindigkeit Windkraftwerke zu bauen. Aber das machen wir.
Deutschland gehört ist in der unteren Hälfte der Länder, was Windgeschwindigkeit angeht, also weltweit, ne, ist schon nicht gerade
vorteilhaft,
trotz der Küstenregion.
Ja, wir sind sowieso schon im unteren Quartil.
Genau, bei Sonne und Wind.
Bei Sonne und Wind. Ja, wir sind nicht sonnenreich. Wir sind auch, wenn man mal von der Nordseeküste ansieht und Schleswig-Holstein, haben wir auch keinen Wind. Ja, das hast du in Argentinien und in Nordeuropa und so. Aber hier hast du mäßigen Wind.
Und auch wenig Platz. Das ist, also man kann Windkraft machen, da wo Platz ist. Ne? Und auch Solar. Da braucht man Platz dafür. Das sind so diese Banalitäten, eigentlich die Grund. Und also wo man keinen Platz hat, da macht man eigentlich Kernkraft. So, das ist eigentlich das wäre eigentlich eine logische Lösung. Aber das geht, also es ist alles ziemlich verrückt.
Also ich höre gerade so raus, man könnte sozusagen noch eine weitere Sendung machen, nur um sich zu echauffieren darüber, wie absurd manche
Maßnahmen sind. Je länger sie das machen, umso fehlen wir uns immer weitere Schoten ein.
Ja, es ist irre. Also
ich würde es vielleicht für den ersten Aufschlag jetzt hier mal stehen lassen.
Ja.
Und fand es sehr, sehr erkenntnisreich. Und danke Ihnen beiden, dass Sie sich doch ausführlich Zeit genommen haben, um über Klimawandel und Klimapolitik zu sprechen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.